Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt ist die Frage, ob das funktioniert. Scheint zu funktionieren. Ein herzlich willkommen bei Pickel TV, einfach anders. Jo, heute wieder Abend, Freitagabend. Normalerweise haben wir das immer Freitagabend gemacht. Letzte Zeit war es dann Samstag. Das ist ja auch okay, aber das ist natürlich viel schöner, wenn es noch am gleichen Tag eine Zusammenfassung gibt. Rainer Füllmich wird uns die News geben vom heutigen Tag. Das schätzen viele Menschen, um diese Zusammenfassung zu hören, weil viele sagen, Rainer und Co. machen eine so tolle Arbeit, aber irgendwie 5 oder 6 Stunden zu schauen, schaffe ich nicht. Und darum haben wir uns entschlossen, dieses Format aufzubauen, jetzt schon seit Wochen. Und ich glaube, es wird sehr geschätzt und ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass man das noch abends um diese Zeit mit Rainer machen kann. Er ist ja da flexibel. Aber ja, ich glaube, ich hoffe, dass er eines Tages dann seine wohlverdiente Ferien mal wirklich einziehen kann. Also gefühlte 1 bis 2 Jahre. Aber ja, ich schaue jetzt mal, ob die Leute reinkommen. Es scheint zu funktionieren. Hallo zusammen. Marco ist da. Kerstin kommt rein. Pauline, Harry, schön seid ihr da. Und jetzt sehr wichtig. Bitte, bitte teilt diesen Stream, weil das ist jetzt nicht etwas, was mir Verschwörungstheorien oder so diskutieren, sondern es geht um Fakten. Was heute 6 Stunden diskutiert wurde, wird jetzt wirklich ja erfahrungsgemäß in 45 Minuten bis zu einer Stunde zusammengefasst. Und das kann ich einfach empfehlen, vor allem auch im Facebook teilen und dass es möglichst viele Leute sehen. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir versuchen, andere Menschen auch zu erreichen. Hatte vorher ein tolles Erlebnis. Das mit der Umfrage sind sehr, sehr viele überrascht gewesen. Die haben das so noch nie gesehen. Und genau um das geht es, um die Menschen kritischer werden zu lassen, dass die Menschen selber recherchieren. Das ist, glaube ich, auch die Idee von Rainer. Darum macht er das auch natürlich aus anderen Gründen, aber dass wir da kritischer werden. So, ich habe jetzt absichtlich ein bisschen gebabbelt, weil die Leute erst jetzt richtig reinkommen. Jetzt sehen wir doch schon 4000, die im D-Live sind, läuft. Und da können wir mal schauen, dass wir jetzt rüberschalten können. Ich freue mich sehr. Hallo, lieber Rainer.
Hallo Roger.
Hallo, freut mich hier. Wir sagen mal alle, man sagt nicht sonst immer alle Jahre wieder, jetzt sagen wir alle Woche wieder. Heute, was war eigentlich der Titel? Habe ich vergessen. War das die Realitäts irgendwie Realitäts
Der Realitätscheck, das war der Titel.
Realitätscheck? Genau. Corona-Ausschuss-Sitzung Nummer 51, die das bis jetzt noch nicht mitbekommen haben. Das ist schon die 51. Sitzung. Wahnsinn. Ja, wo magst du anfangen? Wir sind schon gespannt, was du zu berichten hast.
Gestern war ich dann in Hamburg und habe mich auch mit interessanten Leuten getroffen. Ich sage aber nicht mit wem, weil die werden Power ins Spiel bringen. Sehr, 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 sehr wichtig.
Cool.
Das wird Auswirkungen haben, insbesondere auch auf, gab es ja wieder so einen Tagesspiegelbericht, hast du wahrscheinlich schon mitgekriegt, ne, über die Basis, die jetzt angegriffen wird, weil man wohl merkt, oh mein Gott, die haben einen enormen Zulauf, das können alles nur rechts, rechts, Nazi, Nazi, Nazi sein. Also der übliche Dummschwätzerkram von
Ja,
Herrn
genau.
Leber, das ist bekanntlich der, der extreme Frauenprobleme hat und darüber ein ganzes Buch geschrieben hat. Also es scheint sich richtig intelligenter Mann zu sein, hat zwar nur falsche Zitate in seinem Bericht, aber es zeigt uns, dass die Gegenseite offenbar gemerkt hat, oh, da tut sich was, ne? Zeitgleich sind Veröffentlichungen unterwegs, wonach mindestens 30, möglicherweise sogar 50% der Bevölkerung in Anführungsstrichen die Schnauze voll haben. Da muss man natürlich so einen Leber nochmal aktivieren, bevor er möglicherweise vollkommen verrückt wird wegen seiner Frauenprobleme. Aber ich bin dann eben leider, weil ich gestern auch wieder recht spät nachts noch in Hamburg gewesen bin, heute Morgen ein bisschen zu spät gekommen. Deswegen konnte ich die Anfangsminuten nicht mitbekommen. Da hat von der Basis Alke Fontes und ihre Tochter Gudrun Fontes haben über die neue Strategie für diese Kinderschutzbemühungen nach 1666 BGB gesprochen. Ich habe nur noch am Rande mitbekommen, worum es gehen wird. Also 2020 News wird wohl inzwischen als derjenige auftreten, der den Gerichten, in Familiengerichten, die entsprechenden Hinweise nach 1666 gibt. Da ist dann kein Elternteil mehr gefährdet, unter Druck zu geraten. Was ich dann mitbekommen habe, ist der GEZ-Sachverständige, muss man wirklich sagen, Olaf Kretschmann, der zu uns gekommen ist. Das war schon wirklich spannend, was der berichtet hat. Olaf Kretschmann ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Und da gab es auch, was ich gar nicht wusste, da gab es auch einen staatlichen Rundfunk, der mit Beiträgen bezahlt worden ist oder mit Steuern, das weiß ich nicht so genau. Und er ist offenbar schon einer dieser kritischen Geister, wie sie von Georg Lind immer beschrieben werden, nämlich Leute, die in der Lage sind, Fragen zu stellen. Da scheint er mit diesem Gendefekt, scheint er schon geboren zu sein und wollte damals schon wissen, was wird hier eigentlich berichtet, hat dann immer genau hingeguckt. Das hat er uns am Beispiel dann eines deutschen Berichts ich glaube, im WDR erklärt. Da ging es um die Lage in einem Ort in Syrien, die ganz dramatisch beschrieben wurde. Und da hat er uns im Einzelnen dargelegt, dass er, weil er eben aufgrund sicherlich auch seiner Sozialisation in der DDR, aber auch weil seine Eltern ohnehin kritisch waren, dass er sich diesen Bericht genau angeguckt hat und dabei festgestellt hat, dass das fast alles inszeniert war. Dann hat er 115 Fragen gestellt, die nicht beantwortet wurden vom WDR oder SWR oder was das war. Irgendwann kriegte er dann doch eine Antwort, aber diese üblichen, die man eben von Behörden so kennt, von wegen, alles ist gut und wir legen uns wieder schlafen. So nach diesem Motto agieren die ja, die versuchen dich einfach nur tot zu labern oder dir irgendeine formale Antwort zu geben, aus der sich eben nichts ergibt. Jedenfalls hat er dann irgendwann gesehen, dass er dieses Staatsfernsehen, diesen Staatsrundfunk nicht mehr mitmachen will. Hier in Deutschland, also in Westdeutschland, diese GEZ-Geschichte, diesen Zwang. Und dabei hat er festgestellt, was ich immer vermieden habe, weil ich immer schon im Studium gesehen habe, Verwaltungsrecht ist reinste Willkür, da brauchst du dich gar nicht erst mit zu beschäftigen. Verwaltungsrecht ist im Übrigen so aufgebaut, dass du nichts verstehen kannst, wenn du nicht 43 Milliarden verschiedene Quellen liest. Das war nicht so mein Ding. Ich wollte mit dem richtigen Recht was zu tun haben und nicht mit diesem formelhaften Blödsinn. Er hat sich aber die Mühe gemacht und weiß deshalb mehr als jeder andere Anwalt, den ich kenne, über die GEZ. Er hat sich da also offenbar solche Bände an Büchern durchgelesen und ist dann der GEZ auf die Spur gekommen. Langer Rede, kurzer Sinn. So wie sich's anhörte, und das ist auch mein Eindruck immer schon gewesen, die GEZ ist ein sich selbst bedienender Laden, genauso wie die EU ein sich selbst bedienender Laden ist. Im Grunde muss man nicht nur die EU abschrauben und zurückschrauben auf die EWG, sondern man muss die GEZ abschaffen. Das ist sein Bemühen. Er hat dann irgendwann festgestellt, es gibt die Möglichkeit, also er arbeitet von innerhalb des Systems sozusagen. Er versucht das System mit den eigenen Waffen zu schlagen. Und er kann dabei gar nicht verlieren. Das sagt er zu Recht. Entweder er gewinnt die Klage, die jetzt gerade noch läuft. Zum Aktenzeichen, das will ich gerne mal sagen. Ich glaube, 1 VR 652 aus 19, BVR 652 aus 19. Entweder er gewinnt die liegt auf Eis seit März 2019. Könnte ja auch mal was passieren, ne, in einem Rechtsstaat, wenn der noch funktionieren würde, woran man ja zweifeln muss mit
Ja.
der jetzigen Spitze des Bundesverfassungsgerichts. Oder aber der Rechtsstaat enttarnt sich völlig, sodass dann jeder sehen kann, dass dieser Rechtsstaat möglicherweise nur eine Fassade ist. So kalkuliert er und so arbeitet er. Aber er weiß wirklich alles und den sollte man wirklich auch als Sachverständigen, wenn man so eine Klage selber machen will oder wenn man in einem Bericht sich mit der GEZ befassen will, dann sollte man den als Sachverständigen dazu holen. Der ist nicht nur absolut fachkundig, sondern ist auch sehr eloquent. Der ist also ein echter Gesprächspartner, auch für Juristen. Er versteht und spricht deren Sprache. Du weißt ja, dass die Juristen sich gerne verstecken hinter irgendwelchen Kauderwelsch. Also das durchschaut er alles und kann sogar, wenn es sein muss, genauso sprechen. Was er festgestellt hat, ist, es gibt da sowas wie eine Möglichkeit, die GEZ-Zahlungen zu verweigern, indem man einfach auf einen Ausnahmetatbestand sich beruft, nämlich sowas wie, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Weißt du, das ging bei uns damals, ich war ja mal Soldat, hatte mich sogar auf 12 Jahre verpflichtet, bis ich dann irgendwie das Gefühl hatte, das ist wohl der völlig falsche Zug, auf dem ich hier sitze. und habe mich dann nach 15 Monaten wieder verabschiedet. Jedenfalls gab es das auch in der DDR. Da konnte man auch den Wehrdienst verweigern. Das nannte sich dann Bausoldaten. So, da hat er also seine ganze kritische Haltung her, weil er relativ früh in der DDR gelernt hat, wenn man so ein Abweichler ist, so ein kritischer Geist ist, dann wird man ziemlich unter Druck gesetzt. Das hat ihn aber nicht aufgehalten, sondern es hat ihn nur noch mehr beflügelt, genau hinzugucken und eben noch mehr Fragen zu stellen. So hat er also hier festgestellt, es gibt die Möglichkeit, aus Gewissensgründen zu sagen, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren oder mit meinem Glauben vereinbaren. Auch sowas gibt es, weil ich werde hier, ich habe festgestellt, ich werde indoktriniert. Das ist unmöglich. Ich halte das nicht aus. Und jetzt ist also, ich will es jetzt nicht bis zum Exzess ausreiten, aber jetzt ist seine Klage, inzwischen ist es eine Klage. Erst hat er den ganz normalen Verwaltungsweg eingeschlagen, hat dann einen Widerspruchsbescheid gehofft zu bekommen. Den bekam er auch nicht, erst nachdem man ein paar Mal nachgehakt hat. Die haben also gesehen, da ist es nicht irgendjemand, der irgendwelche Faxen macht, sondern es ist jemand, der ganz gezielt und ganz genau Bescheid weiß, ganz gezielt in seine Richtung geht, der mehr weiß als die Jungs in der Behörde selbst, der die durchschaut hat. Der die durchschaut hat. Der hat also beispielsweise, das ist auch nicht wirklich bekannt, er hat darauf hingewiesen, dass dieses neue Gesetz, aufgrund dessen jetzt die GEZ eingezogen ist, das sind ja jetzt Beiträge, das sind jetzt nicht mehr Gebühren, sondern es sind Beiträge, sodass also nicht mehr nur derjenige, der das Ganze nutzt, weil er ein Gerät hat, die Gebühren zahlen muss, sondern auch derjenige, der potenziell, weil er einen Haushalt hat, aber auch überhaupt keine Geräte hat, Beiträge zahlen muss. Und diese Gesetzesänderung, die wurde mithilfe eines Gutachtens des früheren Verfassungsrichters Paul Kirchhoff auf die Reihe gebracht. Und nun hat er das Problem, der Olaf Kretschmann, dass seine Klage, die seit März 2019 wohlgemerkt anhängig ist, seine Verfassungsklage beim Verfassungsgericht anhängig ist, dass die möglicherweise, ich weiß jetzt nicht genau, ob das seine ist oder eine parallele Klage von Ferdinand Kirchhoff, dass der Bruder von Paul Kirchhoff zumindest mitentschieden wird. Vielleicht war das auch eine parallele Klage. Jedenfalls so oder so ist das ein ziemlicher Skandal, der aber nicht bekannt ist, weil er natürlich in den Mainstream-Medien gar nicht berichtet wird. Also der eine Bruder, frühere Verfassungsrichter, der schreibt für die GEZ, letztlich auch für sich selbst, weil damit verdient man ja auch Geld, der schreibt für die GEZ-Truppe hier, das geht in Ordnung so, das ist alles verfassungskonform. Und der andere Bruder, der dann jetzt Verfassungsrichter ist, oder war, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich habe nicht mehr nachgeguckt. Der soll nun entscheiden, ob das, was der erste Bruder gemacht hat, verfassungskonform ist. Also so richtig astrein scheint das nicht zu sein. Jedenfalls ist die Klage anhängig, dümpelt vor sich hin. Wir werden irgendwann sehen, ob der Rechtsstaat funktioniert oder ob der Rechtsstaat die Maske völlig vom Gesicht nimmt und sagt, wir sind ohnehin nur zur Fassade hier. Ich weiß aber, dass einige das nicht mitmachen werden. Einige Richter machen das nicht mit. Das scheinen auch immer mehr zu werden, weil die sehen, wenn das so weitergeht, werden sie selbst abgeschafft. Die ersten, die es gemerkt haben, zu meiner großen Verwunderung, sind die Verwaltungsrichter. Und da sind wir beim nächsten Gast. Das ist Professor Mulswig. Das ist eine Legende im Verwaltungsrecht, im öffentlichen Recht hier bei uns in Deutschland. Der hat eine Verfassungsbeschwerde wegen dieses Ermächtigungsgesetzes, dieses 28b, das haben wir ja schon öfter, du hast das auch mit anderen Leuten schon öfter diskutiert. Er hat da eine wirklich super tolle Verfassungsbeschwerde geschrieben. Das ist die umfassendste von allen, die jetzt anhängig ist. Vertritt da eine Reihe von Personen, unter anderem auch einen SPD-Bundestagsabgeordneten, auch einen Anwalt, auch ältere Leute, also sowas wie ein Querschnitt der Gesellschaft, könnte man sagen, die natürlich alle wegen der Einschränkung oder Abschaffung ihrer Grundrechte, Handlungsfreiheit, also Artikel 2, Artikel 5. Artikel 5 ist nicht so richtig im Zentrum, aber auch das spielt hier indirekt auf jeden Fall eine Rolle, weil die Versammlungsfreiheit ja auch eingeschränkt ist. Also wegen all dieser Beschränkungen der Grundrechte hat er eine Verfassungsbeschwerde geschrieben und hat das, so will ich das jetzt mal machen, ich glaube, er hat es uns auch in etwa so erklärt, in drei Teilen getan. Deswegen ist das Ding wirklich umfassend und wirklich schön begründet. Ich hätte mir das, was er heute erzählt hat, damals im öffentlichen Recht als Vorlesung gewünscht. Aber so gute Leute hatten wir nicht. Und zwar sagt er drei Dinge. Erstens, das, was hier gemacht worden ist, indem auf Initiative der Bundesregierung Diese Gesetzesvorlage kam ja von der Bundesregierung. Die hat das zwar auf die Regierungsfraktionen verteilt, aber es war die Regierung, die das gemacht hat. Auf Initiative der Bundesregierung ist hier ein Gesetz erlassen worden, was, man kann sagen, self-executing ist. Also ein Gesetz, was niemand mehr vollziehen muss, weil es von selbst vollzogen wird. Wie geht das denn? Ja, eigentlich geht es gar nicht. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass so etwas gemacht worden ist, dass also letzten Endes das Gewaltenteilungsprinzip vollständig aus den Angeln gehoben worden ist. Denn wir haben ja eigentlich drei Gewalten, nämlich die Legislative, die macht die Gesetze, die Judikative, das sind die, die alles überprüfen als Richter. Und wir haben die Exekutive, die das, was an Gesetzen gemacht wird, vollziehen. Also die Verwaltung sozusagen. Eigentlich müsste es also ein Gesetz geben. Das macht der eine, nämlich die Legislative, hier auf Antrag der Bundesregierung. Und dann müsste jemand in der Verwaltung, in der Exekutive, in den Ländern, in den Gemeinden dieses Gesetz vollziehen. Hier wird dieses Gesetz aber letzten Endes faktisch von genau den gleichen Leuten vollzogen, die es beantragt haben, die es in Auftrag gegeben haben, um es mal so zu formulieren, nämlich von der Bundesregierung. Weil ohne weiteres Dazwischentreten irgendeiner Verwaltung wird abhängig von einem, ich glaube, er hat das ganz klug so genannt, Inzidenzautomatismus. Wenn die Inzidenzen über 100 sind, ich merke mir den Stuss nicht, weil wir wissen ja inzwischen alle, dass es Stuss ist und hoffen nur darauf, dass der eine oder andere das vielleicht doch noch merkt, außer uns inzwischen ja offenbar 30-50%. Aber Professor Murswig hat zwischendrin mal Blödsinn gesagt. Das war das Äußerste. Ansonsten ist er der zurückhaltende, ruhige Verfassungsrechtler, als den man ihn kennt. Jedenfalls ist es so, dass hier faktisch, so hart wie ich es jetzt formuliere, hat er es nicht gesagt, dass faktisch dieselbe Bundesregierung, die dieses Gesetz in Auftrag gegeben hat, erlassen lassen hat von der Legislative, die den Anstoß gegeben hat, dafür sorgen kann, dass dieses Gesetz benutzt werden kann nach Belieben, Willkür, Inzidenzautomatismus, weil nämlich, es hängt ja alles ab von den PCR-Tests. Die Inzidenzen hängen ja ab von den PCR-Tests. Und die wiederum werden bestimmt vom RKI. Was ist das RKI? Eine Bundesoberbehörde. Die ist weisungsgebunden, der Regierung weisungsgebunden, dem Gesundheitsminister weisungsgebunden. Das ist der mit den 4-Millionen-Villas und so. Das kann eigentlich überhaupt nicht sein, dass die Person, also die Regierung, die ein Gesetz macht, gleichzeitig dafür sorgt, dass das, was diese Regierung will, nämlich den totalen Lockdown, jetzt auch noch alles fallen lässt. Die braucht jetzt nicht mal mehr eine Beratung durch die Wahnsinnigen von der Leopoldina, sondern sie kann jetzt einfach nur sagen, pass mal auf, RKI, paar mehr Tests bitte, weil wir brauchen eine höhere Inzidenz. Ja. Und schon ist man bei 100, bei 200, bei 300, vielleicht auch bei 40.000, je nach Belieben. Und dann kann diese selbe Bundesregierung durch dieses Self-Executing-Prinzip dafür sorgen, dass das gesamte Land lahmgelegt wird. Das ist das eine, dass hier die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt wird. Das zweite, mindestens genauso wichtig, das hätte eigentlich und hat auch tatsächlich die Verwaltungsrichter auf den Plan geworfen, gebracht, genau die, die bisher nahezu vollständig auf Regierungslinie waren. Das hat auch Professor Murswig ja noch vorsichtig, nicht so doll wie ich jetzt gerade angedeutet, gesagt, Mensch, also so richtig erfreulich war das ja nicht, was die Verwaltungsgerichte bisher gemacht haben. Nun gut, vielleicht wachen sie jetzt ja doch mal auf und besinnen sich darauf, dass sie eine Existenzberechtigung haben, aber eben nicht als willige Organe der Bundesregierung, sondern als Kontrolle für beispielsweise das Handeln der Bundesregierung als Judikative. Jedenfalls ist dieser Rechtsweg, dieser verwaltungsgerichtliche Rechtsweg, das ist das zweite große Problem, was zur Verfassungswidrigkeit dieses Ermächtigungsgesetzes führt. Hier ist der Rechtsweg abgeschnitten. Die Rechtsweggarantie aus Artikel 19 Absatz 4 ist das bei uns im Grundgesetz, ist weg. Also nicht nur ist das Gewaltenteilungsprinzip weg, da hatten wir noch einen Richter, den hatte ich heute zitieren können, der hat 40 Jahre Erfahrung, hat gesagt, hier der ganze Föderalismus ist kaputt, hier wird einfach auf wackeligen Inzidenzen und PCR-Testwerten, die gar nichts über nichts aussagen, wird einfach der Föderalismus abgeschafft. Ich gebe deshalb jetzt mein Bundesverdienstkreuz zurück. Das ist eine deutliche Reaktion. Jedenfalls, erstens Gewaltenteilungsprinzip weg, zweitens Rechtsweggarantie weg, weil die Verwaltungsgerichte nicht mehr gefragt werden. Die können nicht mehr gefragt werden, weil ja einfach die Bundesregierung das sage ich jetzt mal ein bisschen platt, aber trotzdem absolut korrekt, wie ich meine, dem RKI sagt, RKI ist wohlgemerkt weisungsgebunden als Bundesoberbehörde, dem RKI sagt, hier mach mal ein paar mehr Tests bitte, sorgt dafür, dass die Inzidenzen hochgehen, damit wir den Laden dicht machen können. Und kann das überprüft werden? Normalerweise kann ein Gesetz überprüft werden, weil üblicherweise jemand anders als der Gesetzgeber, nämlich die Verwaltung, nämlich irgendeine Stadt oder irgendeine andere Verwaltung, irgendein Ordnungsamt, das Gesetz umsetzt. Und dann kann man gegen diesen umsetzenden Verwaltungsakt, so nennt sich das, gerichtlich vorgehen. Nein, geht jetzt nicht mehr. Der Rechtsweg ist hier abgeschafft. Die Verwaltungsgerichte sind zu Vollidioten degradiert worden, zu Meinzelmännchen für die Regierung. Da sind dann doch mal ein paar von denen aufgewacht, weil sie wohl merken, dass das auf Dauer nicht gut sein kann für sie. Aber vielleicht kriegen die dann ja irgendwelche Novemberhilfen im Jahre 23.500 ausgezahlt, dafür, dass sie schon lange nicht mehr als Richter arbeiten können. Naja,
aber dieses Gesetz ist ja so, dass es, Sie versuchen ja, dass das das oberhalb von 100 ist. Und wenn es oberhalb von 100 ist, greift dieses Gesetz. Wenn es darunter wäre, wäre das Verwaltungsgericht, könnte theoretisch wieder tätig werden. Ist das, glaube ich, so? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Nee, darunter brauchst du ja gar nicht tätig zu werden, weil darunter wird nichts ausgelöst. Doch, theoretisch hast du recht. Theoretisch ist es ja so, dass die Länder immer noch in der Lage sein sollen, härtere Maßnahmen zu ergreifen. Also es könnte irgend so ein Land wie Berlin auf die Idee kommen zu sagen, Inzidenz von minus 300, das ist hochgefährlich, weil jetzt stirbt ja gar keiner mehr. Wir müssen endlich mal wieder ein paar Leute beerdigen. Also Lockdown. Das ist theoretisch möglich. Aber milder dürfen die nicht sein, sondern wenn diese Inzidenz die 100 überschreitet, dann ist es passiert, dann kann Frau Merkel machen, was sie will. Ja, er hat es einfach wirklich auf den Punkt gebracht. Er sagt, dieses Gesetz gibt der Bundesregierung und dem RKI die Möglichkeit, selbst auf die Inzidenz Einfluss zu nehmen. Der dritte Punkt, neben diesen beiden Hauptpunkten, würde ich sagen, die ohne weiteres in einem echt funktionierenden Rechtsstaat sofort zur Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes führen, neben dem Punkt Aushebelung der Gewaltenteilung, Aushebelung des Rechtswegs, der Rechtsweggarantie, ist, dass wir hier völlig unverhältnismäßige Regelungen haben. Das wird daran festgemacht, dass die Maßnahmen noch nicht mal geeignet sind, irgendwie zu verhindern, dass eine Überforderung des Gesundheitssystems droht. Weil das muss man immer im Hinterkopf haben. Alle diese Regeln beruhen ja darauf, dass eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindert werden soll. Das ist der Kern der epidemischen Lage nationaler Tragweite, die der Bundestag beschlossen hat. Hätte er mal längst wieder abschaffen müssen, aber wahrscheinlich läuft da viel zu viel Schmiergeld. Deswegen lässt man das bleiben, weil solange dieses Schmiergeld läuft, macht das Ganze ja richtig Spaß. Tatsache ist, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Roger, heute gab es, glaube ich, oder gestern gab es eine Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums. Und in dieser Pressemitteilung, Junge, das muss ich jetzt auch gleich mal klarstellen, ich bekomme hier gerade eine Meldung über das, was du mich eben gefragt hast. In dieser Pressemitteilung ist ausdrücklich im letzten Absatz festgehalten, dass im vergangenen Jahr zu keinem Zeitpunkt, die Gefahr bestand, dass das Gesundheitssystem überfordert wird.
Ja,
was das wohl für dieses Jahr bedeutet, möglicherweise haben sie sich auch hier massivst verkalkuliert. Jedenfalls ist das, was hier verhindert werden soll mit diesem Ermächtigungsgesetz, nie auch nur ansatzweise eine Gefahr gewesen.
So ja, müsst ihr mal vorstellen, in Kombination mit dem Abbau von den ganzen Intensivbetten, das muss man dann auch noch dazu nehmen. Es ist ja nicht, dass es ein linear war, sondern es ging extrem runter, bis zu 25% von den Intensivbetten wurden letztes Jahr abgebaut.
Ja, genau darauf hat er auch hingewiesen. Er sagt, das ist absurd zu sehen, wie hier durch den Intensivbettenabbau der Staat selbst sich in eine Situation gebracht, oder die Regierung, muss man sagen, nicht der Staat sind wir, die Regierung selbst sich in eine Situation gebracht hat, in der sie quasi um Hilfe schrie, selbst verschuldet. Und er sagt, er weist auch darauf hin, dass es ja eigentlich dem Verfassungsgericht zumindest völlig klar ist, wie es richtig gehen muss. Ja, ihr habt, glaube ich, mitgekriegt, es gab vom Verfassungsgericht diesen Klimabeschluss, Und in diesem Klimabeschluss weist das Verfassungsgericht sogar darauf hin, dass man alles tun muss, jetzt schon, also übertragen auf die Corona-Nummer auch, jetzt schon alles tun muss dafür, dass man nicht irgendwann wieder in so eine Situation gerät, wo die Grundrechte verletzt werden müssen. Warum also werden wir Betten abgebaut? Warum tut man alles dafür, dass die Grundrechte immer wieder verletzt werden müssen? Das ist die nackte, die reinste Willkür. Was für ein Blödsinn das ist, und warum das Ganze nicht verhältnismäßig, nicht geeignet ist, erforderlich schon mal sowieso nicht. Darauf weist er hin, indem er einzelne Beispiele genannt hat, nämlich die im öffentlichen Personennahverkehr und ich glaube auch im Fernverkehr der Bahn, ganz sicher bin ich mir nicht, muss das Servicepersonal diese FFP2-Masken nur noch eingeschränkt tragen, weil da gilt ja die arbeitsschutzrechtliche Bestimmung, dass man, ich weiß nicht, ne? Aber
75
komisch, sagt
Minuten,
er.
75 Minuten Maximum und dann 30 Minuten Pause.
Genau, du weißt das besser als ich, weil mich dieser Stuss noch nie interessiert hat. Aber das Komische ist, und sowas interessiert mich dann doch, wenn es auf den Punkt kommt, und darauf weist ja Professor Muswig auch hin, das Servicepersonal braucht das Zeug nur noch eingeschränkt zu tragen, aber die Reisenden, die ja auch manchmal 6 Stunden und länger unterwegs sind, die müssen die ganze Zeit diesen Kaffeefilter auf dem Rüssel haben. Das ist schon alles sehr, sehr merkwürdig.
Das,
Und er
hast du das
sagt
gesehen?
auch hier,
Hast du übrigens das gesehen? Das Wieso hat jetzt die Masken getestet, FFP2, alle durchgefallen, alle.
nicht zu fassen, nicht zu fassen. Ich hätte nicht gedacht, dass da irgendeiner überhaupt noch rational handeln kann und schon gar nicht in der Lage ist, vernünftige wissenschaftliche Teststudien zu machen. Aber offenbar gibt es da noch Ausreißer, die
Ja,
werden wahrscheinlich bald alle ihren Job verlieren.
wegen den Intensivbetten, vielleicht noch als Zusatz, das wissen viele nicht, das sind doch ein paar Leute zum Zuhören. Respektive Zuschauen, gab es ein Gesetz, dass die Krankenhäuser erst bei einer Belastung von 75% Gelder bekommen vom Staat. Und genau zu diesem Zeitpunkt sind diverse Krankenhäuser haben Betten abgebaut. Komischerweise, sie waren vorher unter 75% und plötzlich waren sie über 75%. Ein Schelm, der Böses denkt.
Genau. Also er hat dann noch ein paar kleine Beispiele dafür genannt, was für ein Blödsinn das ist. Wenn also zum Beispiel Ehegatten den ganzen Tag zu Hause in ihrer Wohnung sind, zusammen sind, und dann wollen sie gerne nachts losziehen, dann gilt aber ja eine Ausgangsbeschränkung, dann dürfen sie nicht zusammen raus nach 22 Uhr, sondern einzeln raus. Oder wenn die Großeltern die Enkel besuchen wollen oder die Familie besuchen wollen, dann dürfen sie nicht zusammen rein, sondern einer rein, der andere muss im Auto warten. Also man kann es nur mit Blödsinn bezeichnen, wobei dieses Wort viel zu schwach ist für
Ja,
das, dem wir
ja.
es hier zu tun haben. Juristisch ist das reine Willkür und juristisch wird das Folgen haben.
Aber ich glaube, es ist nicht nur Willkür, sondern es ist auch bewusst eine Verwirrung, dass man, das ist so wie,
Ja.
es ist schon fast eine Art, kann man, Folterung, weil das hat, gibt's ja auch, das habt ihr auch diskutiert, diese Hin und Her, Verwirrung, man weiß es nicht, Blödsinn, das ist eine Art Foltermethode, das kann man nachlesen und das kommt mir langsam so vor, dass man versucht, uns in einer gewissen Art in diese Ecke zu drücken und sagt, hey, hier haben Sie so keinen Plan, komm, jetzt verwirren Sie wir noch mehr, weil wir reden dann plötzlich über solche Regeln, anstatt über die Essenz vom Ganzen. Und ich glaube, genau das wollen Sie.
Ja, das ist diese Desorientierung, Destabilisierung, die zu dieser Great Reset Agenda gehört, weil man das, was die umsetzen wollen, bei klarem Verstand ja nicht mitmachen würde. Wir sowieso nicht, diese 20%, aber vielleicht sind es ja auch jetzt 30 bis 50%, aber diese 20% sowieso nicht, unter keinen Umständen. Aber die anderen, irgendwas zwischen 70 und 40 oder 50%, die würden bei klarem Verstand nichts mitmachen, genauso wenig wie wir. Bloß denen kann man den klaren Verstand eben mit Hilfe von Panik wegnehmen, uns eben nicht. Sonst würde uns auch zum Beispiel sowas auffallen. Auch das hat Professor Muswig genannt. Wie ist denn das, wenn wir in einem Landkreis einen Ausbruch haben, in einem Hotspot, in einem Gefängnis beispielsweise, und im restlichen Landkreis ist nichts? Wird dann wirklich wegen dieser Inzidenz der ganze Landkreis dicht gemacht, also der ganze Landkreis verknastet und nicht nur was da im Gefängnis los ist? Ja, das ist so. Also auch das macht null Sinn. Ich habe dann am Ende in aller Vorsicht, habe ich Professor Muswig, wobei ich natürlich wusste, wo die Reise hingeht, gefragt, wenn Sie das hier in der Gesamtschau sehen, wenn Sie das, was Sie in Ihrer in ihrer Verfassungsbeschwerde geschrieben haben, sehen, wenn sie gleichzeitig sehen, dass diese PCR-Tests, die in der Verfassungsbeschwerde ja auch eine nicht ganz kleine Rolle spielen, nicht funktionieren. Und wenn ich Ihnen jetzt zusätzlich erzähle, dass wir als Corona-Ausschuss, die wir zwar kein Gericht sind, aber gerichtliche Arbeit machen letzten Endes, die Arbeit des Bundestages oder die Arbeit der Gerichte, die bisher zu, wie soll ich sagen, gleichgeschaltet faul waren, um diese Arbeit selbst zu machen, bis auf Christian Detmar in Weimar, der hat eine Beweisaufnahme gemacht. Andere Richter haben auch tolle Urteile geschrieben, tolle Beschlüsse geschrieben, tolle Entscheidungen gemacht, auch ohne Beweisaufnahme. Aber das, was mit Beweisaufnahme unterfüttert ist, das kriegt man normalerweise nicht kaputt. Und das ist genau der Grund, warum die deutschen Gerichte, natürlich die anderen auch nicht viel besser, warum die das hier versuchen zu vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Die Klage, die ich zuletzt für den Barfußschuhhersteller Leguano gemacht habe, eine Schadensersatzklage beim Landgericht Duisburg, die ich bewusst, weil ich keine Kosten in die Höhe schießen will, sondern hier geht es um die Sache, mit einer Teilklage über 50.000 Euro beziffert habe. Der Schaden ist viel höher, aber aus Kostengründen macht man das üblicherweise, wenn man den Mandanten nicht melken will, sondern wenn man in der Sache arbeiten will und sagt, ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht, mal sehen, was das Gericht macht. Den Rest kann ich ja dann immer noch dazu packen. Da fallen normalerweise, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, Gerichtskosten von, keine Ahnung, 3.000 oder 4.000 Euro an, plus Anwaltskosten. Was macht das Gericht? Du erinnerst dich an die Leipziger Show von irgendeinem Aldi-Professor, also Professor, der nicht habilitiert hat, Doktor sonst irgendwas. Auch das gibt ja dann immer gleich zu denken. Der hat ja damals der Mutter, der Kindesmutter, 18.000 Euro versucht, an Gerichtskosten reinzudrehen. Das ist nicht nur befangen, das ist Rechtsbeugung. Mhm. Sowas hat jetzt auch das Landgericht Duisburg gemacht. Also die Klage über 50.000, Teilklage über 50.000, haben sie gesagt, ach nee, wir machen uns jetzt mal unsere eigenen Gedanken, wie das wohl geht ohne Gehirn, ne? Aber wir machen uns jetzt mal unsere eigenen Gedanken und wir kommen jetzt einfach mal auf einen Streitwert von 31 Millionen. Und darum muss Leguano jetzt erstmal Gerichtskosten in Höhe von 358, ich weiß nicht mehr genau, 1.000 Euro bezahlen. Ich habe gestern Abend noch mit dem Kollegen Dr. Hoffmann darüber gesprochen. Wir machen da nicht nur eine Beschwerde, sondern natürlich gibt es dann auch gleich einen Befangenheitsantrag, weil das ist offensichtlich. Sowas kann man nur machen, wenn man entweder überhaupt keine Ahnung von Jura hat, also das war eben der Spruch mit, wie geht das ohne Gehirn, oder aber wenn man korrupt ist. Eine andere Erklärung gibt es für so ein Totalversagen nicht.
So krass.
Das ist klar, das dient dazu, die Leute einzuschüchtern, das dient dazu, die Leute wegzuekeln, das dient dazu, die Regierungslinie zu schützen. Sowas würde ich jedenfalls unter Korruption abhaken. Aber abhaken wollen wir das ja nicht.
Ja. Naja, übrigens wegen den Inzidenzen vielleicht noch etwas, was ich schnell reinbringen kann, das ist vielleicht interessant. Ihr seht hier eine Grafik, das sind aktive Fälle in Deutschland. Das sieht man so. Und jetzt zeige ich, die nächste Grafik ist, wo man so am meisten impft. Schaut das mal an da. Ist noch interessant. So, das sind verabreichte Impfdosen und das sind aktive Fälle. Verabreichte Fälle, verabreichte Impfdosen. Das ist schon interessant. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist spannend. Also hat was, oder? Würdest du auch sagen, oder? Ohne dass
ich mal da war. Ich hatte eben in dem amerikanischen Zoom einen Kollegen, nicht einen Kollegen, sondern einen Wissenschaftler an Bord, der übrigens gerade in Karlsruhe offenbar als Wissenschaftler tätig ist. Der hat über die israelische Situation, über die Impfsituation, die Impfschäden und so weiter gesprochen. Wir hatten da eine Meldung eines amerikanischen Nachrichtenreporters, der ist sehr umstritten, Tucker Carlson von Fox News. Er hat gesagt, im Durchschnitt sind nach den Impfungen seit Beginn der Impfung 30 Menschen pro Tag in den USA gestorben. Wenn es korrekt ist, was Dr. Hotze aus Texas sagt, dann ist das ja nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich passiert. Er sagt, nur 10% aller Adverse Reactions werden überhaupt gemeldet. Müsste man dann mal 10 nehmen.
Das ist übrigens stimmig, was Katrin sagt. Da gibt es eine Studie, dass nur 1-10% von der Dunkelziffer gemeldet werden. Das würde dann wieder übereinstimmen.
Ja, das würde passen. Also ich habe Mary Holland eben gefragt, gesagt, sag mal, stimmt das? Und sie sagte, ja, das kommt hin. Das seien ziemlich seriöse Zahlen, die seien auch im Defender jetzt berichtet worden. Das ist das Blatt von Bobby Kennedy, von CHD. Da war ein, wie gesagt, dieser Wissenschaftler, der dann darüber berichtet hat, wie in Israel die Zahlen in die Höhe geschossen sind. Also es scheint tatsächlich so zu sein, wie wir das jetzt schon ein paar Mal gehört haben, dass zumindest in Israel die Älteren, die geimpft worden sind, nach Impfung 40 Mal so häufig gestorben sind, wie die, die nicht geimpft wurden, an Corona sterben. Und die Jüngeren noch schlimmer. 260 Mal so häufig nach Impfung gestorben, wie sie sonst ohne Impfung an Corona sterben würden. Das gibt dann schon sehr zu denken, weil, wie gesagt, jede Studie würde bei einem Bruchteil solcher Inzidenzen, so nennen wir es mal, sofort abgebrochen werden. Aber da diese Studie am lebenden Objekt durchgeführt wird und nicht als Studie gekennzeichnet ist, bricht man eben nicht ab, sondern macht weiter, denn das Ganze hat ja einen ganz anderen Zweck, wie wir mehrfach, schon erörtert haben.
Vielleicht einfach als
Ja.
Zwischenbemerkung für die Leute, die vielleicht relativ frisch oder neu dabei sind. Wir sind doch 8.500 Zuschauer. Wir reden immer noch von 99,9% von allen Menschen passiert da gar nichts.
Ja, so ist es.
85% der Menschen, die sogenannten Virus, was das auch immer ist, bekommen, sind ohne Symptome. Und die restlichen 15% sind 99,9% werden nicht sterben. Und das muss man einfach sich mal vor Augen halten. Und das sagt auch Bodo, wir sollen aufhören, irgendwelche Medikamente zu suchen, sondern wir sollen uns auf die Gesunde konzentrieren, auf unser Immunsystem. Das ist das, was zählt, weil diese Angst, das ist ja nur Angstmacherei. Durch die Panik und die Angstmacherei haben sie es geschafft. Und auf der rechtlichen Seite sagst du ja, der PCR-Test muss fallen. Da bist du ja dran. Übrigens hast du es mitbekommen mit Beate Banner heute. Drosten hat ja da das eingeschickt. Wie sagt man denn, das Gutachten eingeschickt, dass das natürlich ein Krankheitserreger nachweisen kann, hat Drosten geschrieben. Und da hat die Beate natürlich zurückgefragt, könnten Sie bitte nennen, in welchem Zeitrahmen, dass man das machen kann mit zusätzlichen Fragen. Das ist echt gut. Du weißt ja, Beate ist cool drauf. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was der möchte gern Professor Drosten dann für Antworten schreibt. Also das wird sehr spannend.
Ja, ich habe den Schriftsatz von ihr gesehen. Sie stellt da erstmal schriftlich etliche Fragen, behält sich aber vor, und das sollte man unbedingt immer machen, hier auch nochmal den Zeugen mündlich für Nachfragen anzuhören. Diesen Anspruch, dieses Recht hat man im Zivilrecht, und über die Verwaltungsgerichtsordnung wird dann auch Bezug genommen auf die entsprechende Regeln im Zivilrecht, im Zivilprozessrecht, das hat man und es sollte auch genutzt werden. Aber der Schlagabtausch geht ja jetzt erst so richtig los.
Absolut.
Ja,
Noch
was ich aber,
ein
was ich.
Satz, noch ein Satz, Rainer. Wir sind, Wodarg war ja bei mir, Wolfgang, und das war mir
Ja.
wichtig. Der hat das ganz klar nochmal bestätigt. Gesunde Menschen können andere Menschen nicht anstecken. Das heißt, Menschen ohne Symptome kann man andere Menschen nicht anstecken. Es ist theoretisch eine Viruslast möglicherweise vorhanden, aber die ist nicht groß genug, um beim anderen eine Infektion auszulösen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das haben wir schon x-mal gesagt, aber ich kann das einfach nicht genug wiederholen. Wegen dieser blöden, asymptomatischen Geschichte haben wir diese Maskentheater vor allem, weil es war früher immer so, wenn du krank bist, bleibst zu Hause. Punkt. Das ist nichts Neues. Und jetzt heißt einfach, die Maske nützt. Und natürlich werden Sie das jetzt so argumentieren, wegen der Impfung werden, weißt du, wie das funktioniert? Ich kann dir sagen, wie das geht. Die Testzahlen werden runtergehen, weil die Geimpfte werden nicht mehr getestet. Und dann sagen alle, hey, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Dank der Impfung. Wir sind so froh. Und dann heißt, seht ihr, die Impfung ist doch gut.
Ja, sie machen es noch ein ganz klein wenig geschickter. In den USA jedenfalls haben wir festgestellt, dass die Cycles für die Vergrößerung, sagen wir mal, des PCR-Tests einfach geändert wurden. Also man
Acht,
hat
achtundzwanzig und kleiner.
ja genau, zur Feststellung, ob Infektionen da sind, bleibt es dabei, dass man volle Pulle nach oben geht, also die
Ja.
97% False Positives, die braucht man natürlich,
Ja.
damit man dann auch weiterhin die Maßnahmen durchziehen kann. Und nach Impfung, um dann festzustellen, ob die Impfung geholfen hat, dann macht man nicht mehr 40 oder 45, sondern geht man runter auf 30 oder 24.
Ja.
Und das könnte man ja auch von Anfang an machen, ne?
Kleiner als 28 bei Geimpften. Das heißt ganz klar, das ist ein Skandal und keiner merkt es.
Ja, dass man rechnet eben mit der Dummheit der Menschen, das hat uns dann hinterher auch Wilfried Schmitz erklärt, als es im nächsten Schritt um die Controlled Opposition ging. Aber ich will es jetzt doch zwischendrin mal sagen, Roger, weil es macht hier offenbar gerade die Runde, hat mir
Ja.
gerade einer meiner Leute geschrieben. Es geht da offenbar irgendwas durchs Netz, dass unsere, und jetzt kommt's, wer das sein soll, unsere Sammelklage, die, nee, noch nicht mal das, sondern da steht was, die Klage Nürnberg 2 oder Crimes Against Humanity, sie sei in Kanada vom höchsten Gericht angenommen worden. Unsere heißt Mai, die von mir, Bobby Kennedy und Dolores Cahill eingereichte Klage. Es gibt keine Klage, die diese drei Personen eingereicht haben. Es gibt eine Class Action, die ist eingereicht worden und die ist auch nach wie vor anhängig. Die ist aber nicht von uns dreien, sondern die ist von Michael Swinwood eingereicht worden. Die ist abgebügelt worden in erster Instanz mit einer mit an Sicherheit grenzender vollkommen rechtswidrigen Begründung und ohne dass Michael Swinwood und seine Parteien dazu überhaupt angehört worden. Aber die ist in der zweiten Instanz anhängig. Und darauf warten wir jetzt, dass da mal das Gericht in der zweiten Instanz sich äußert und es dann doch noch zu einer mündlichen Verhandlung kommt. Aber das, was hier durchs Netz geht, das klingt gut, aber es ist absolut falsch. Aber die Klage, die eingereichte Klage, die ist dabei, die kann man sich angucken. So, das ist dann das Positive an der Sache. Jetzt wird diese Klage endlich mal bekannt. Und jetzt wird auch klar und bekannt, was Michael Swinwood da gemacht hat. Also im Zentrum steht der PCR-Test. Die Arbeit daran hat eine frühere Studentin von mir gemacht und im Wesentlichen. Der ganze Rest stammt aber von Michael Swinwood und die nächste Klage, bekanntlich wird es dann noch eine geben. Morgen Nachmittag telefoniere ich mit einem anderen kanadischen Anwalt, der das zusammen mit dem ich neulich schon ein Interview gemacht habe, Dominique de Jalais, der das zusammen mit wahrscheinlich noch einem Anwalt und Michael Swinwood machen wird. Aber zurück zum Thema. Wilfried Schmitz, das ist ein Kollege von uns, den ich sehr schätze. Einer der Mitgründer, der da aber ausgestiegen ist, von Anwälte für Aufklärung. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt im August des letzten Jahres in Rüsselsheim und habe mich gewundert. So ein kluger Mann schreibt so gute Sachen und macht aber Dinge, von denen er wissen muss, dass sie nicht funktionieren. Zum Beispiel hat er damals Frau Merkel wegen Völkermordes in Syrien angezeigt. Völlig richtig. Inzwischen bin ich absolut davon überzeugt. Ich habe damals die Klage gelesen, habe gedacht, Mensch, dumm ist der nicht. Der ist sogar richtig schlau. Der liefert das, was gesagt werden muss, auf dem silbernen Tablett. Hier müsste eigentlich ermittelt werden. Aber natürlich, eine deutsche Staatsanwaltschaft wird niemals gegen irgendein Regierungsmitglied ermitteln. Das war ausgeschlossen. Jedenfalls ist Wilfried Schmitz ein wirklich kluger, sehr, sehr guter und auch erfahrener Anwalt inzwischen, der uns ein bisschen was erzählt hat über Controlled Opposition. Weil das ist ja ein Problem, mit dem wir alle zu arbeiten haben. Ne? Auch du, auch bei dir wird es sowas geben, auch bei den alternativen Medien gibt es Controlled Opposition. Bei uns in der Anwaltschaft gibt es Controlled Opposition. Wahrscheinlich sind wir in den USA auch unterlaufen worden. Aber damit müssen wir eben leben, damit müssen wir umgehen. Was ist das und wie kann man sich dagegen schützen? Woher kommt das? Dazu hat er sich geäußert. Er hat dann angefangen mit, das sei ja wie Sodom und Gomorra. Allerdings hat er das anders übersetzt. Er hat gesagt, das ist so dumm und Camorra, mit dem wir hier kämpfen müssen. Hat dann ein Zitat von Napoleon gebracht. Man kann keine Lüge grob genug stricken. Der Deutsche glaubt sie dennoch. Hat dann aber korrigiert, das sind nicht mehr nur die Deutschen, sondern weltweit scheint das so zu
Weltweit.
sein. Aber es
Ja.
war mal so, dass man den Deutschen nachgesagt hat, weil die eben so autoritätshörig sind, dass die auch den gröbsten Stuss glauben. Zurzeit haben wir natürlich das echte Beispiel, das lebende Beispiel dafür. Hat uns eine Reihe von Büchern genannt. Das könnte sich sehr lohnen, sich diese Dinge anzugucken. Einen Film hat er uns erzählt über, wie funktioniert Controlled Opposition, zersetzend, indem man Vertrauen erschleicht bei den Leuten, die man unterlaufen will. Vertrauen erschleicht, sich als besonders nützlich andient, hilfsbereit, sich reindrängt und in der Regel natürlich freundlich ist. Wenn man die Leute reizt, dann sind sie gar nicht mehr freundlich, weil wenn man ihnen zu nahe kommt, dann explodieren die vor Wut und dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Hat auch den geschichtlichen Hintergrund ein bisschen geschildert. Ein Film von, wollte ich gerade sagen, von Stephen King oder basierend auf einem Buch von Stephen King, Needful Things. Ich habe jetzt die deutsche Übersetzung vergessen. Hat er auch geschildert, wie funktioniert das, indem man das Vertrauen der Leute erschleicht und dann alles unterwandert. Er sagt, das ist mit das beste Beispiel. Das handelt wohl von einem Ort, in den der Teufel einzieht, natürlich in Menschengestalt, und der hat dann so einen Laden, eine Apotheke, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und die Menschen gehen dann zu ihm und die verkaufen dann sozusagen ihre Seelen. Sie können sich was wünschen und das bekommen sie dann, aber müssen dafür irgendwas für den Teufel machen. Und dadurch schafft es der Teufel, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, bis sie dann tatsächlich alle aufeinander losgehen. Nur einer macht nicht mit, ein Polizist, weil der sagt, hey, ich brauche nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich, alles ist gut. Und der beendet am Ende auch das ganze Spiel, weil er es durchschaut und feststellt, nachdem er die ganzen Leute befragt, wer eigentlich ursächlich für dieses, man könnte hier jetzt wieder sagen, Sodom und Gomorra war, nämlich der Mann, der in dem Laden ist, der neue Mann, der Teufel sozusagen in Menschengestalt. Aber die Geschichte ist tatsächlich viel älter als zum Beispiel, es gibt ein Buch, Der Fürst von Machiavelli. Das Ganze ist schon auch von den Chinesen bis ins Detail gelernt und eingeübt worden. Wie unterläuft man den Gegner? Hat dann verschiedene Beispiele dazu genannt, dass zum Beispiel gibt es ein Buch darüber, dass die CIA in den Heroinhandel verwickelt ist. Möglicherweise ist die CIA sogar der größte Drogenhändler. CIA und das Heroin, eine verborgene Geschichte. Ja, wie kann man sich dagegen wehren? Sagt er, einfach indem man eine effektive Kontrolle aller staatlichen Gewalt einführt, so wie wir sie im Moment nicht haben. Dann gibt es nämlich nichts mehr zu unterwandern. Kaiser Friedrich II. War das wohl, der Staufer-Kaiser, hat schon vor langer Zeit gesagt, diese großen Privatvermögen, die zu einer zu großen Machtfülle führen, die sind nicht richtig. Der hat staatliche Schulen eingeführt und wollte unabhängige Gerichte einführen. Hat er fast geschafft, bis dann der Papst sauer geworden ist darüber, dass hier jemand versucht, Unabhängigkeit nach vorne zu schieben. Aber wenn man eine effektive Kontrolle aller staatlichen Gewalt hätte, was wir im Moment nicht haben, denn diese staatliche Gewalt, das muss man, glaube ich, immer deutlicher erkennen, die Regierungsgewalt ist eben nicht das, was vom Volk ausgeht, sondern diese Regierungsgewalt ist gekapert worden von der Davos-Clique. Und er sagt vor allem, in dem Moment, wo der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert, wo diejenigen, die die Gesetze verletzen, die die Ordnung verletzen, nicht mehr bestraft werden, in dem Moment ist die Demokratie am Ende und ist auch der Staat am Ende. Die Ballung von Geld und Kapital und Macht, die muss vermieden werden, denn in dem Moment, wo das passiert, übernehmen Private, so wie wir es jetzt gerade sehen, die Macht und der Rest ist nur noch Fassade. Ja. Er hat da wirklich eine Menge Bücher genannt. Die werden wir in dem Bericht, glaube ich, einblenden oder sonst muss man sich das merken oder sonst mailt man ihn an. Er wird das ganz sicher, er hat uns auch über Telegram noch einiges geschickt, er wird das ganz sicher sehr, sehr gerne weiter vertiefen und da weiterhelfen, wenn jemand sich dafür weiter interessiert.
Das kam mir so in den Sinn, wenn du das so erzählst. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Ich habe früher immer geträumt davon, ja, das ist die Politik. Dann kommen die Medien, wo das Ganze ein bisschen unterstützt. Die sind natürlich neutral. Und dann kommen die Konzerne, oder? No way. Das ist genau das Gegenteil. Die Medien bringen das Geld. Die entsprechend schmieren die Medien. Also die Konzerne schmieren die Medien und die Medien machen entsprechend Druck auf die Politik. Also, das wollte ich lange nicht glauben, aber so sieht es jetzt momentan aus, wie es jetzt läuft.
Ja, im Moment sieht es noch schlimmer aus. Es sieht aus wie eine völlige Gleichschaltung. Also diejenigen, die da hinten, also die Davos-Clique, das ist jetzt sehr simplifiziert ausgedrückt, da stecken natürlich andere Kräfte noch dahinter, aber diejenigen, die jetzt die Macht haben, bedienen sich, der Medien, die sie auch gekauft haben, um ihre Propaganda durchzuziehen und damit eben den Teil der Bevölkerung, bei dem das funktioniert, und das ist der größere Teil der Bevölkerung, in Panik zu versetzen, sodass die Leute, die von Panik besessen sind, eben nicht mehr denken können.
Ja,
Denen fehlt dann eben die
absolut.
Moralkompetenz, die hat es ja auch vielleicht schon immer gefehlt.
Ja.
Und macht dann hinter deren Rücken oder während die nicht hingucken und nur noch wir hingucken, versucht man eine Agenda durchzuziehen. Aber die haben auch nicht damit gerechnet, dass wir hingucken in diesem Maße.
Genau. Das ist halt schon heftig. Übrigens, morgen unbedingt für alle Schweizer ein wichtiger Tourismustermin, Aarau, eine wunderschöne Stadt, um die zu besichtigen. Es ist zwar keine Demo, aber es ist wichtig, dass man einfach Aarau unterstützt, für dorthin zu laufen. Wird sicher sehr interessant sein, wunderschönes Licht für Fotos zu machen. Es ist, Demo wurde ja verboten.
Genau, aber Fotos kann man machen.
Ja,
Ja,
übrigens, da habe ich noch eine Anekdote für dich. Der Dani Stricker ist ja ein Kollege von mir aus der Schweiz. Der hatte im Vorfeld, wollte in Rapperswil die Demo, hat er geschrieben, darf ich darüber berichten? Er ist ein Journalist, weißt du? Dann haben sie ihm gesagt, ja, natürlich, Sie dürfen das. Dann hat er berichtet, alles live, alles gut. Und dann haben sie ihn als einzigen Journalisten, da waren viele dabei, als einzigen Journalisten weggewiesen. Das musst du dir mal vorstellen. Also so weit sind wir in der Schweiz auch. In Deutschland kennt ihr das schon länger, aber in der Schweiz habe ich das so noch nicht gekannt. Das war wirklich Willkür. Also ich denke, sogar wenn die Leute das Gefühl haben, die Schweiz ist noch nicht so schlimm, nicht so arg wie Deutschland, aber im kleinen Ausmaß geht es natürlich jetzt auch ab. Und wenn ich schon dran bin, die liebe Schweiz, letzten Freitag wurde mir grundlos mein Credit Suisse-Konto einfach so gekündigt. Nach 30 Jahren Geschäftsbeziehung, ohne Angabe jegliches Grundes. Aber ja, so viel zum Thema neutrale Schweiz und freie Schweiz. Das wollte ich noch erwähnt haben.
Ja, das habe ich gestern auch wieder gehört von einem Unternehmer, dem die Commerzbank die Konten gekündigt hat, weil sie gemerkt hat, dass er mit den Maßnahmen nicht einverstanden ist.
Das ist ja
Der
krass.
weiß sich aber zu helfen und natürlich erklärt er jetzt sämtlichen seiner Geschäftsfreunde, dass die Commerzbank keine Verbindung ist, mit der man was zu tun haben sollte. Also es geht, die haben es überreizt, Roger, die haben es überreizt. Die haben so viele Leute jetzt gegen sich aufgebracht, dass sie letzten Endes sich selbst abschaffen werden damit. Banken werden wir in dieser Form jedenfalls in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr benötigen. Wir haben zum Schluss, das war eine Anregung auch von Wolfgang Wodak gewesen, wir sollten noch mal gucken, wie ist denn die Situation in den Krankenhäusern wirklich? Wir haben ja gehört in einer der letzten Sitzungen, dass in Indien zum Beispiel, was jetzt so als großes Panikmuster für die ganze Welt benutzt wird und was auch in Indien selbst werden diese Bilder, die man da hat, die teilweise übrigens von einem Gasunfall
Ja.
aus dem Jahre 2020 stammen, ne?
Ja.
Werden diese Bilder benutzt, um die ganze Welt wegen Corona in Angst und Schrecken zu versetzen. Also nichts davon stimmt, alles ist gelogen, hat uns der Herr Paluschek da geschildert und andere auch, mit denen wir gesprochen haben. So, jetzt wollen wir wissen, was ist denn hier in Deutschland los? Ist das tatsächlich so, dass wir auch in Deutschland damit rechnen müssen, dass hier in großem Umfange getäuscht wird? Oder ist Deutschland über Korruption und solche Täuschungen erhaben? Sind wir doch besser als das, was wir immer vermuten, als das Heimatland der Korruption, was weiß ich, Ghana oder Namibia oder keine Ahnung, was man unter Korruption versteht? Nein, wir sind mindestens genauso schlecht. Ich würde sogar sagen, schlimmer, weil bei uns ist zwar eine Fassade da, aber die ist absolut durchsichtig geworden, inzwischen auch so, dass, also Namibia hätte ich gar nicht sagen sollen, eben was die Korruption angeht, das ist nicht so ein klassisches Land. Aber hier in Deutschland ist die Lage mindestens genauso schlimm, wie wir von Menschen gehört haben, die sich auskennen müssen in den Krankenhäusern. Wir haben zuerst Steffi, eine Mitbegründerin des Telegram-Kanals Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung gehört. Dann Florian, der ist Krankenpfleger auf einer Corona-Isolierstation und dann Christiane, die ist Krankenschwester auf einer Intensivstation. Steffi hat vor 4 Jahren den Job hingeschmissen, weil sie gesagt hat, ich will dieses System nicht mehr mitmachen, denn der sogenannte Pflegenotstand, der ist ja nicht erst seit Corona da, sondern den gibt es schon seit, also ich weiß, das ist mir das erste Mal aufgefallen, 2013, also wahrscheinlich auch vorher, wenn ich meine Schwester fragen würde, würde die mir sagen, ja, das hat es schon immer gegeben, weil künstlich Und ohne Unterstützung für dieses Pflegepersonal, das ist ja oft in den Medien gewesen, eben immer schon sich in Grippezeiten beispielsweise Betten in den Fluren befunden haben, manchmal auch, das hat uns, haben uns die drei geschildert, manchmal eben auch, Steffi hat das geschildert, Verstorbene in harten Zeiten vorübergehend in ein Badezimmer geschoben werden mussten, wenn kein Platz da war. Also, sie sagt, die öffentlichen Äußerungen über das, was wirklich in den Krankenhäusern los ist, sind nicht möglich, weil die Leute unter Druck gesetzt werden. Auch dort besteht Druck zur Impfung. Die Maßnahmen selbst seien das, was den Stress verursacht. Der Pflegenotstand, wie gesagt, war schon immer da. Die Politiker haben jetzt aus ihrer Sicht den Pflegenotstand missbraucht, den immer schon vorhandenen Pflegenotstand missbraucht, ihn gehypt, um die Maßnahmen zu rechtfertigen. So einfach ist das. Es ist nicht zu erkennen, dass sich irgendwas geändert hat. Dass auch früher schon die Fluren manchmal voll waren mit den Betten. Die Fotos haben wir ja alle schon mal irgendwo gesehen. Fast jeder kennt jemanden, sagt sie auch, dem es nach Impfung nicht so gut geht. Inzwischen hält man es, sagt sie auch, fast schon für normal, dass der Geimpfte ausfällt. Sie spricht da vom Krankenhauspersonal. Auch bei jüngeren Leuten, das hält man inzwischen fast schon für normal, gibt es häufig heftige Reaktionen. Ich weiß, weil mir das von Leuten aus Krankenhäusern, aus Universitätskrankenhäusern geschildert wurde, dass die Abteilungen zum Beispiel da nicht durchgeimpft werden, weil man Angst hat, dass, wenn man das tut, die ganze Abteilung ausfällt. Da wird immer nur ein Drittel geimpft. Dann wollte ich es genauer wissen. Da sagt sie, ja, ich bin ja nicht mehr drin in dem Geschäft. Ich kann das nur, ne, aus den Gesprächen mit den Kollegen sagen. Der Florian ist derjenige gewesen, der als Krankenpfleger auf einer Corona-Isolierstation ein bisschen mehr sagen kann. Er sagt, ja, also Überlastung in dem Sinne gibt es nicht. Wenn, dann gibt es eben diesen immer schon vorhandenen Pflegenotstand. Plötzliche Stoßzeiten hat es immer schon gegeben, auch jetzt. Es liegen in der Covid-Station nicht, wie man das glauben würde, ausschließlich Covid-Patienten, sondern positiv Getestete. Die Divi-Zahlen seien nicht valide. Die 30 Patienten, ich glaube, Wolfgang Wodak hatte kurz nachgefragt, von was ist da los genau? Von den 30 Patienten sind vielleicht 6 bis 8 echt Covid-erkrankt, also wirklich auch mit Symptomen. Alle anderen, sagt er, ist wie bei einer Grippe, die würden das normalerweise auch zu Hause einfach auskurieren können. Aber durch die Panik, durch den Hype, rennen die eben, das haben wir in New York schon gesehen, rennen die dann eben in die Krankenhäuser, weil sie denken, oh mein Gott, jetzt muss ich sterben. Ja, jedenfalls eine Überlastung, eine Überforderung, bis auf diese Stoßzeiten, sagt er, gibt es nicht.
Vielleicht, je nach das, was du vorher gesagt hast, wegen Indien, will ich schnell einblenden, finde den Fehler. Das ist ein Journalist in Indien, wo das gepostet hat. Das ist 3 Jahre her, wo man dieses Foto dann gefunden hat, nach einem entsprechenden Vorfall. Gleiches Foto, einfach nur Panikmache. Und da gibt es das nicht das Einzige, da gibt es einige, wo da als Fake-Fotos, also nicht als Fake, sondern Fotos von früher genommen wurde. Das ist anscheinend üblich in den Medien, haben wir schon ein paar Mal erlebt. Aber in solchen Situationen sollte man sowas nicht tun. Es gab dann Leute, die haben geschrieben, ja, das ist nur ein symbolisches Bild. Also in solchen Momenten geht das nicht. Sorry. Und wenn du es als symbolisches Bild nehmen würdest, da muss es, das muss es darunter stehen. Wir sind uns einig, das geht nicht, aber das geht sowieso nicht. Aber das ist ja so meistens die Begründung. Aber ja.
Das ist eine ganz klare Täuschung.
Ja, das ist eine
Das
Täuschung.
entspricht dem, was der Herr Kretschmann vorher erzählt hatte, als er allgemein zu den Medien und warum er auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ich will da nicht auch noch zwangsweise mitmachen, dafür bezahlen müssen, dass ich hier am laufenden Meter mit gefakten Informationen gefüttert werde.
Na.
Also der Florian hat nochmal darauf hingewiesen, eine echte Überlastung, Überforderung gäbe es jetzt so nicht. Allerdings würden jetzt die Zahlen ansteigen. Und zwar deshalb, weil immer mehr Geimpfte positiv getestet werden. Was hat er noch gesagt? Das Ganze war so, dass sich die Altersgruppierung ein bisschen geändert hat. Zwischenzeitlich gab es auch mal Jüngere, die mit wegen Covid gekommen sind. Jetzt sind es wieder Ältere. Die Kliniken an den Kapazitätsgrenzen, das sind so die Überschriften aus den Medien, da sagt er, das würde ihn doch ziemlich wütend machen. Denn in einer Marktwirtschaft, wozu ja auch die Kliniken gehören, es ist ja seit Jahren bekannt, dass die auch marktwirtschaftlich geführt werden, werden immer die Kapazitätsgrenzen bis an die Grenzen gefahren. Hat nochmal erklärt, dass für freigehaltene Betten ja immerhin 550 Euro am Tag gezahlt werden. Das ist ja auch ein Anlass, um zu sagen, ich mache hier nichts mehr. Es ist immer auf Kante genäht gewesen, was da passiert ist. Warum sonst hat man Betten abgebaut? Eine gute Frage. Personal ist eigentlich das Problem. Da gibt es immer größeren Mangel. Immer mehr Leute haben auch keine Lust mehr, in diesem Job zu arbeiten. Die Mitarbeiter, alle Mitarbeiter auf seiner Station, sagt er, obwohl sie Schutzkleidung tragen und alles Mögliche tun, um geschützt zu sein, sind zwischendrin in Quarantäne gewesen, weil sie positiv getestet wurden. Auch wenn sie gesund waren, fielen sie damit aus. Er sagt, er hatte ein paar milde Symptome. Er hätte nach 3 Tagen, nach 4 Tagen sei er wieder einsatzbereit gewesen, aber wegen der Quarantäne sei er nicht in der Lage gewesen, seinen Kollegen zu helfen, von denen er ja weiß, dass die ja, dass die eben doch schwer arbeiten müssen.
Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was die rauslassen. Das heißt, des Geldes wegen haben die Operationen verschoben, weil sie mit Nichtstun Geld kassiert haben und andere Menschen mit wirklichen Problemen konnten Richtig. Nicht operiert werden. Also das Richtig. Ist sowas Unmenschliches, das geht Ja. gar nicht.
Ja. Das hat er auch, darauf hat er auch noch hingewiesen, dass gerade bei der zweiten Welle es auffällig ist, dass das viele sind handgemachte, sagt er, also hausgemachte Probleme, weil gesundete Menschen immer noch in den Betten geblieben sind, weil die Heime sie nicht zurückgenommen haben wegen dieser Positivtestung. Ja? Also im Grunde genommen spiegelt das seine eigene Quarantäne wieder, die völlig überflüssig war. Man hätte nach 3, 4, 5 Tagen wieder loslegen können, aber Quarantäne war dann eben 14 Tage und so war es dann auch in den Heimen. Die nimmt man nicht zurück, obwohl sie schon längst wieder gesund waren beziehungsweise genesen waren.
Und das ist einfach für die Zuschauer noch ganz wichtig. Die Pflegeheime bei einem positiven Test werden direkt in ein Spital eingeliefert, meistens. Und dort ist es natürlich klar, dass sie die 14 Tage bleiben müssen, auch wenn sie kerngesund sind. Und das heißt natürlich, ein Bett ist besetzt für einen nächsten möglichen Patienten, der es unbedingt brauchen würde. Viele freie Betten wegen dieser sogenannte dritte, vierte oder hundertste Welle, die nie gekommen ist. Und darum sind auch viele Menschen, behaupte ich jetzt mal, auch gestorben, weil man die Operationen halt nicht hat machen können.
Das ist richtig. Das ist richtig. Wir haben danach noch die Christiane uns angehört. Das ist eine Krankenschwester auf einer Intensivstation. Sie hat noch nicht so richtig viel Berufserfahrung, aber sie sagt, sie ist in einem sogenannten Maximalkrankenhaus, da wo also Maximalversorgung existiert. Auf dieser Intensivstation oder da ist die Intensivstation zu einer Corona-Station umgebaut worden. Die apokalyptischen Szenarien, sagt sie, die gibt es nur in den Medien. Die apokalyptischen Szenarien gibt es nur in den Medien. Also von wegen Ebola-mäßig sei das alles. Deswegen hätten sie alle, als sie angefangen haben auf dieser Station, auf dieser umgebauten Station, viel Respekt gehabt. Das sei dann noch verschärft worden, weil der erste Fall hat tatsächlich gar nicht überlebt. Der erste Corona-Intensivfall hat gar nicht überlebt. Danach allerdings hätte sie, dass diese Tätigkeit beruhigt, weil sie gesehen hat, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, dass auch da im Grunde es 2 Realitäten gibt. Die Dauer der Tätigkeit auf dieser Station hat ihr gezeigt, es gibt da draußen die Illusion, wie sie von den Medien erzeugt wird, mit den Schlagzeilen, die der Florian zitiert hat, hier Kliniken an Kapazitätsgrenzen. Und dann gibt es das, was bei ihr in der Klinik wirklich los ist. Alles läuft ganz normal, so wie immer. Und das Interessante ist, eigentlich So würde ich als Jurist reagieren, wenn mir einer was vom Hörensagen erzählt, also jetzt erst recht, wenn mir irgendein Medium was erzählt, glaube ich sowieso nichts mehr. Aber wenn mir jemand was vom Hörensagen erzählt, das ist ja eine eherne Beweisregel im amerikanischen Recht jedenfalls. So klug sind ist unsere Justiz ja nicht mal im Ansatz. Wenn mir jemand was vom Hörensagen erzählt, dann zählt das nicht viel. Ich will die eigentliche Quelle hören. So, und hier müsste man noch sagen, das, was in den Medien steht, das ist eine Sache. Selbst wenn man noch nicht wüsste, dass die Medien die Altmedien uns jedenfalls von morgens bis abends belügen, müsste man doch zumindest sich dafür interessieren, was sagt denn der unmittelbare Augenzeuge, der nicht vom Hörensagen, sondern selbst gesehen hat, was da los ist. Was erzählt denn der? Da müsste man doch eigentlich die Christiane anhören. Dann sagt sie, ja, das ist komisch, weil inzwischen ist es so, dass die Menschen das Bild so verinnerlichen, was ihnen von den Medien reingedreht wird, dass sie nicht mehr zuhören wollen, dass sie, selbst wenn sie zuhören und Christiane ihre Geschichte erzählt, von wegen, so schlimm ist das hier nicht, sondern es ist alles so, wie es immer schon gewesen ist, es wird nur von den Medien aufgebaut, dann sind die am nächsten Tag wieder auf dem Trip, weil sie wieder irgendeine Horrorstory in den Medien gesehen oder gehört haben und die glauben sie dann, aber nicht, was sie von ihr hören. Sie sagt, das ist noch schlimmer, weil einige ihrer eigenen Kollegen gehen auch schon so weit, dass sie den Unfug aus den Medien glauben und die eigene Realität, die echte Realität nicht mehr wahrnehmen. Die Schutzmaßnahmen, sagt sie, die sind das eigentliche Problem. Das hat mir auch meine Schwester ja mal gesagt, als ich nachgefragt habe. Die sorgen dafür, also die Tatsache, dass man ganz anders als sonst sich auftakeln muss mit der Schutzkleidung, wenn man reingeht zu einem Patienten, das sei extrem unangenehm. Natürlich schwitzt man darunter, natürlich kann man nicht richtig atmen. Natürlich ist es auch so, dass die Kranken selber keinen Bezug mehr zu einem haben. Die sehen ja alle gleich aus, sehen ja alle aus wie Marsmenschen. Man redet nicht mehr mit denen, weil das Atmen schwerer ist. Danach muss man sich wieder austüdeln. Also diese Schutzmaßnahmen,
Stell dir
die
mal
sind
vor,
das eigentliche Problem.
du bist 80 und da kommt das erste Mal so ein Marsmensch auf dich zu und das Gefühl, hey, ich muss ja der gefährlichste Mensch auf diesem Planeten sein. Aber das ist nicht unbedingt so förderlich für die Genesung. Also.
Dann muss man bei ihr noch besonders berücksichtigen, das ist ein Maximalkrankenhaus. Dahin kommen die Leute, denen keiner mehr helfen kann. Denen keiner mehr helfen kann. Sodass also ohnehin eigentlich rein von der Logik her zu erwarten ist, dass da eine ganze Reihe von Menschen das nicht mehr überleben werden. Und deswegen die Sterberate bei ihr vermutlich, ich habe da jetzt nicht mehr genau nachgefragt, aber vermutlich auch sonst höher ist als an anderen Stellen, weil wenn jemand schon von anderen Krankenhäusern nicht mehr behandelt werden kann, dann bedeutet das in der Regel, dass da schon einiges kaputt ist. Und genauso war es dann auch. Ich glaube, Wolfgang hatte das nochmal nachgefragt. Die meisten der Verstorbenen waren auf jeden Fall über 60, stark übergewichtig, meist mit Gefäßschädigungen. Jedenfalls hatten sie Zustände, die teilweise sogar palliative Maßnahmen erforderlich gemacht haben. Also das ist normalerweise das Lebensende. Wenn solche Leute dann zusätzlich durch Corona noch betroffen sind, dann ist es eigentlich ganz klar, dass die Sterberate dort sehr hoch ist. Das entspricht ja auch genau dem, was der Hamburger Pathologieprofessor Püschel festgestellt hat, als er obduziert hat. Das war, bevor er zum Impffan wurde.
Das habe ich auch nicht verstanden, das vollgekippt.
Tja, da weiß man nicht, wie der Druck ausgeübt wird. Man kann da nur spekulieren. Aber dass hier Druck ausgeübt wird, dass mit Geld gearbeitet wird, das ist inzwischen aus so vielen Quellen übermittelt worden, dass uns das nicht wundern würde. Es interessiert uns im Moment aber nicht, denn wir haben Wichtigeres zu tun.
Definitiv. Aber der hat dazu mal, ist ja wirklich, glaube ich, was über 150 Tote hat er obduziert. Und das war für mich immer die Frage, wie viele Menschen denkst du sind an oder mit Corona von diesen 150 Menschen gestorben? Und dann haben die Leute gesagt, 10, 20, 30, dann habe ich sie gesagt, null. Kein einziger ist an Corona, sind immer nur mit Corona verstorben. Und das war für mich einfach ein ganz klares Zeichen. Das war für mich ein Beweis, weil, du kannst dich noch erinnern, das war, glaube ich, war das RKI, glaube ich, hat, glaube ich, verboten, zu obduzieren damals. Und dann hat Bodo einen Brief vorgelesen, der hatte dann 1 Million Klicks. Und dann haben sie da diese Paragraphen geändert und man durfte dann obduzieren. Und dann gab es dann diese Geschichte mit Hamburg und dann auch andere, wo dann das versucht hat, dagegen zu stellen. Also ich glaube denen langsam wirklich nichts mehr. Also es ist unglaublich,
Nee,
was da geht.
du kannst ihnen nichts mehr glauben. Das, was Püschel damals festgestellt hat, nämlich, dass die angeblich an Corona Verstorbenen, die er obduziert hat jedenfalls, dass die im Schnitt jedenfalls ihre durchschnittliche Lebenserwartung überschritten hatten und dass sie an ganz anderen Krankheiten gestorben sind, das spiegelt sich wieder in den Erkenntnissen beispielsweise aus Italien. 94% der angeblichen Corona-Toten sind an völlig anderen Ursachen gestorben. In Schweden 85% der angeblichen Corona-Toten sind an völlig anderen Ursachen gestorben. Und jetzt sogar USA. 94% der angeblichen Corona-Toten sind an völlig anderen Ursachen gestorben. All das wird aber in den Mainstream-Medien nicht beachtet. Es ist verfügbar. Dieses Wissen ist verfügbar, aber es wird nicht beachtet. Aber wie gesagt, Sie hier, die Christiane, sagt ja selbst, dass diejenigen, die aus unmittelbarem eigenen Erleben berichten können, nicht mehr gehört werden, weil man lieber die Fantasiegeschichten aus den Altmedien glaubt. Das ist schon wahnsinnig. Und wenn das die eigenen Kollegen betrifft, dann fragt man sich, oioioi, werden hier nicht sehr viele von diesen weißen Jacken gebraucht, die man hinten zuschnallt? Wahrscheinlich.
Das ist schon krass. Überleg dir mal in der eigenen Abteilung, du bist in der gleichen Abteilung und du hast zwei verschiedene Parallelwelten. Da muss
Ja.
sich die Christiane, glaube ich, heißt sie, muss sich wahrscheinlich ganz komisch vorkommen. Autsch.
Das gibt sehr zu denken. Aber andererseits, und so muss man das, man muss das, man, es gibt immer zwei Betrachtungsmöglichkeiten. Das, was wir hier sehen, dass die Geschichten immer irrer werden, das führt ja auch bei naturgemäß zurückhaltenden Menschen, wie zum Beispiel Professor Murswig, zu Reaktionen. Das führt dazu, dass auch er sich fragt, ich habe ihn ja ganz vorsichtig gefragt, ist es nicht so, wenn Sie das hier in der Gesamtschau sehen, dass man auch mal langsam überlegen muss, ist das überhaupt Gesundheit, um das es hier geht? Und dann hat er ja gesagt, nee, ich bin hier ja als Rechtsprofessor und diese Frage stelle ich natürlich nicht in einer Verfassungsbeschwerde, aber persönlich frage ich mich schon, was hier wirklich los ist. Das fragt sich nicht nur er. Das fragen sich auch eben insbesondere solche Menschen wie Steffi, Florian und Christiane, die das ja live sehen, wie die wirkliche Realität aussieht und nicht die Illusion, wie sie in den Medien fabriziert wird. Und je mehr dieser Irrsinn, muss wie gesagt zurückhaltend Blödsinn, je mehr dieser Irrsinn auftritt, desto mehr Leute werden wach oder stellen zumindest Fragen. Und das alles spielt in unsere Richtung. Auch so seltsame Artikel wie die üblichen Pöbeleien von diesem Herrn Leber führen ja nicht dazu, dass die Leute glauben, was er sagt, sondern die führen dazu, dass die Leute sich fragen, was ist denn da wirklich los? So wie diese drei sich fragen, hä, das kann doch nicht sein. Unsere Realität, unsere Wahrnehmung ist eine ganz andere als das, was da Typen wie dieser Leber Kasper oder so schreiben.
Das ist
Das führt
unglaublich.
schon dazu, dass, also die zerlegen sich selbst. Und dabei wollen wir ihnen helfen.
Absolut. Und das ist halt das, was wieder in uns in den Karten spielt, ist die Vernetzung und zwar weltweit. Du merkst ja, dass von Woche zu Woche, glaube ich, werden immer mehr internationale Verknüpfungen. Und ich glaube, das ist eine riesige Stärke. Was mich noch interessieren würde, was bespricht ihr da? Da hat ja das WEF diese, glaube ich, diese 7. oder 8. Juli im Sinn, diese Simulation zu machen wegen dem Internet. Ist das ein Thema? Wie siehst du das? Habt ihr das mal diskutiert?
Ja, das sehen wir schon als Risiko an. Wir können natürlich nicht beurteilen, inwieweit das jetzt Propaganda ist, ne? Denn diese Destabilisierungsmaßnahmen, die Desorientierungsmaßnahmen, die zielen ja letzten Endes auf alle. Aber inzwischen hat die andere Seite schon gemerkt, bei unseren, sagen wir mal 20%, aber vielleicht ja auch 30 oder 50%, da hat es keine Wirkung mehr. Und je weniger Wirkung das hat und je mehr die Leute sagen, was ist denn das jetzt für ein Blödsinn, desto schlimmer wird die andere Seite am Rad drehen. Deswegen kann es sein, dass das hier, auch wenn es Teil eines ursprünglich gefassten Plans ist, nicht mehr durchführbar ist. Das werden wir erleben. Aber für den Fall, dass es doch durchgeführt werden soll, haben wir schon mit den entsprechenden Experten, Professoren, Gesprächsrunden, die sich nicht darauf beschränken, jetzt dreimal unterm Tisch zu sitzen und immer wieder dasselbe durchzukauen, sondern die jetzt ganz schnell ins Handeln übergehen. Also wir werden in der Lage sein, denke ich, in kürzester Zeit Alternativen anzubieten, falls
Okay.
tatsächlich der Stecker gezogen werden sollte.
Also heißt dann wahrscheinlich plötzlich wieder Funknetzwerke oder solche Sachen, batteriebetriebene Funke, gar nicht so schlecht. Sich irgendwie, ja, weil wenn du kein Internet hast, vielleicht sogar mal auch keinen Strom, man weiß es nicht, muss man sich organisieren. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich jetzt regional verknüpft. Übrigens, das ist auch eine der Ziele der Partei, Basispartei, dass man dezentral regionale Kontakte hat. Weil, dass ihr da die Möglichkeit habt, einen Fuß in die Türe zu halten. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ich möchte es einfach wiederholen, dass ich bin kein Parteienfreund, bin ich nicht. Und das alte System für mich hat ausgedient. Aber man muss ja trotzdem was tun. Man kann nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, es passiert alles von selbst. Und darum finde ich das eine gute Idee, dass man da mitreden kann. Und dann aus dieser Basis, darum finde ich den Namen auch gut, dann neue Strukturen zu schaffen. Ich glaube, das ist auch das Ziel, was ihr habt. Ihr habt ja Wodag mit an Bord, ist glaube ich sogar Baktik, ist glaube ich glaube auch dabei. Du bist dabei. Dann die, hat seinen Namen vergessen, deine Kollegin, ist das, hilf mir schnell.
Viviane ist dabei,
Viviane, genau, Fischer.
Professor
Nein, ist so viel.
Kämmerer ist dabei,
Ja.
Martin Schwab ist dabei, Professor Reis, die Ehefrau von Sucharit Bhakti, ist dabei,
Ja.
Professor Christian Kreis, der Ökonom aus München, ist dabei und es werden immer mehr. Es werden sehr viel mehr. Und das ist der Grund, warum die andere Seite Panik hat und diesen Tagesstürmer oder wie dieses Blatt heißt, jetzt wieder in Gang gesetzt hat.
Kann ich gut verstehen. Also das ist, aber es ist ja der Punkt. Jemand schreibt ja, wieso dauert das so lange? Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Liebe Menschen da draußen, das ist ein System, was ich glaube, das seit Jahrzehnten geplant ist. Ich gehe davon aus. Und wenn etwas so lange geplant ist, und das sind ganz viele Korrupte, der Sumpf ist extrem tief, dann kann man nicht davon ausgehen, dass wir das in 2, 3 Tagen erledigt haben. Und da muss man auch strategisch sehr clever sein und man darf sich auch keine Fehler erlauben, sonst wird es einfach schwierig. Und vor allem auf der rechtlichen Seite. Und das ist ja das, was ihr momentan macht. Ihr habt eure Fristen und wenn das Gericht sagt, ihr habt einen Termin im November, kann es nicht sagen, ich habe keinen Bock auf November, ich komme im Juli. Das geht einfach nicht. Und das sind
Nein,
Sachen,
das
wo
geht nicht.
viele Leute nicht verstehen. Und da muss man jetzt einfach
Also
sehr achtsam sein.
es gibt aber auch genügend Leute, die das verstehen, weil es ist nicht allzu schwer zu erklären. Ich hatte da auch so ein Erlebnis der dritten Art in Kiel. Es war ein wirklich tolles Publikum, bis auf einen. Der kam dann vorwurfsvoll, breitbeinig an und erzählte dann, ja, sag mal, wie glaubt ihr denn eigentlich, dass das funktionieren soll? Sind doch alle staatlichen Institutionen besetzt, das klappt doch nie. Nach meiner festen Überzeugung war das jemand aus der Abteilung Controlled Opposition. Ich habe dann gesagt, ja, also man kann sich natürlich auch unter den Tisch setzen und heulen, ist auch eine Alternative, aber keine, die für mich gilt. Dann ist er aus der Tüte gekommen und mokierte sich da. Habe ich gesagt, hey, ich habe gerade deine Frage beantwortet. Ich habe erklärt, dass diese Institutionen tatsächlich alle besetzt sind. Das Verfassungsgericht, da oben sitzt jemand, der auf Regierungslinie ist, der aus der Regierung kommt, der offenbar aber vergessen hat, dass er jetzt nicht mehr Politiker ist. Der kommentiert ja auch wohlwollend die Regierungspolitik, als sei er immer noch CDU-Mann. Darf man eigentlich gar nicht. Der hat versucht, die Demokratie abzuschaffen, indem er sich, als es um Bremen, eine Demonstration in Bremen ging, in einem Eilbeschluss dafür ausgesprochen hat, die Demonstration zu verbieten, wie es das Verwaltungsgericht ja vor ihm auch schon getan hatte. Und so sind eben etliche Positionen besetzt, überwiegend mit sehr schwachen Figuren, aber sie sind besetzt. So, das ist die Erklärung dafür, dass es so lange dauert. Das hast du eben auch gesagt. So, wenn das jemand nicht versteht, dann kann das nur entweder sein, dass da ohnehin die Kapazitäten sehr begrenzt sind, oder aber Controlled Opposition. Und wenn dann jemand so aus der Tüte kommt wie er, dann bestätigt das eigentlich das Muster, was uns Wilfried bestätigt hat. Aber da muss man sich keine Gedanken machen. Damit muss man leben. Ich war einfach nur sehr müde und hätte dann normalerweise ein bisschen ruhiger reagiert, anstatt mich nur lustig zu machen. Aber
Ja.
ist okay. So ist das Leben. Es
Gut,
hat so sein.
man muss natürlich auch fairerweise sagen, es gibt einen dritten Punkt, dass natürlich viele Leute wirklich verzweifelt sind und am Limit sind und durch diese Verzweiflung auch mal so eine Aussage tätigen. Das kann man verstehen, weil es gibt
Ja.
natürlich viele Menschen, die sind vielleicht wirklich alleine seit Wochen und Monaten, fast fühlen sich isoliert und es, ja, sind natürlich am ihrem Limit und da hoffen natürlich sehr, dass das wir auch bald was ändern kann. Und da gilt es darum, dass man jetzt zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und wirklich regional vernetzt. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen ungemütlicher wird. und für diesen Fall, dass wir uns füreinander da sind, dass wir uns auch Mut zusprechen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sei das durch Hilfe, durch Nahrungsmittel, durch Angebot von irgendwelchen Diensten, was auch immer, weil das wird das, was zählen wird, das wird die andere Seite nicht haben. Und da werden die früher oder später so oder so auch irgendwie auf unsere Seite kommen wollen, weil sie merken, geht nicht anders. Wenn ich da jetzt nicht wie zusammen, und zwar als Gemeinschaft, und das ist ja wirklich flöten gegangen, wir sind wirklich gespalten. Und das ist das, was wir schaffen müssen, diese Gemeinschaft, weil jeder ist ein Mensch. Und da glaube ich, da müssen wir hin. Und auch wenn natürlich viele Menschen sich nicht wirklich menschlich entsprechend benommen haben, müssen wir trotzdem versuchen, das wieder zu schaffen. Weil sonst, wenn wir das nicht hinkriegen, dann ja, ist die Frage, wann fällt der erste Schuss, oder?
Ja, und das muss verhindert werden. Also Gewalt ist überhaupt keine Lösung. Das ist gegebenenfalls sogar das, was die andere Seite will, auch wenn die andere Seite mit Sicherheit nicht kalkulieren kann, wie es enden wird. Aber das darf es nicht sein. Wir sollten nicht aufeinander losgehen, sondern wir sollten den Feind erkennen und dann alle in die richtige Richtung schlagen. Das habe ich noch vergessen. Natürlich soll es konstruktiv und nicht destruktiv laufen. Trotzdem wird am Ende die Bezahlung für all das eingefordert werden
Ja,
von
absolut.
denjenigen, die zu verantworten haben. Dafür kein
Absolut.
Weg dran vorbei. Aber auf dem Weg dahin müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir nicht zerstörerisch wirken. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Am Ende der Sitzung kam noch ein Video, ein Whistleblower-Video, was wir aufgenommen haben, Viviane und ich, mit einem Menschen aus dem Rettungsdienst. Das war. Als wir es aufgenommen haben, war echt hart. Also was der uns erzählt hat, was da im Rettungsdienst los ist, wie sich die Suizide nicht nur vervielfacht haben, sondern auch brutaler geworden sind, weil man auf Nummer sicher gehen. Ne? Früher war es so, dass von 10 Versuchen einer gelungen ist und jetzt gelingen 9 und einer misslingt. Und es wird eben wirklich schlimm. Und das, was der uns erzählt hat, das hat lange gedauert, weil wir so viele Pausen machen mussten. Er selber hat das, glaube ich, kaum ausgehalten, auch wenn er sich sehr gut zusammengerissen hat. Und ich wusste auch manchmal nicht, wie ich das aushalten soll. Viviane auch nicht. Also wir waren wirklich auch körperlich am Ende danach. Das ist sehr böse. Da zu sehen, auf diese Seite zu gucken, auf diese Seite der Schäden durch die Maßnahmen, der gesundheitlichen Schäden, der körperlichen Schäden durch die Maßnahmen zu gucken. Es wird völlig ignoriert von der anderen Seite. Deswegen zurück zu dem, was du eben gesagt hast, es ist richtig. Wir müssen konstruktiv arbeiten. Wir müssen sozusagen mit positivem Beispiel zeigen, bei uns gibt es das Gute, bei uns gibt es das Leben, bei uns gibt es Kultur, bei uns gibt es alles. Ihr habt nichts auf der anderen Seite. Ihr habt nur Lockdown, 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 Nazi, Nazi, rechts, rechts. Und so töten wir diesen Leber.
Absolut. Und wenn ich danach so einen Bericht sehe bei uns, dieses Schmierblatt, Entschuldigung, Blick, das ist bei euch die Bild, dann eine Studie veröffentlichen will, dass es für die Jugendliche und für die Kinder kein Problem ist, das auszuhalten und überhaupt kein Problem ist. Und da muss ich sagen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann sollen Sie bitte mal mit Eltern reden, wo die Kinder das Leben genommen haben. Bin da mal gespannt, was Sie dann sagen. Also das kann ich dann wirklich nicht mehr verstehen. Das ist wirklich eine unglaubliche Propaganda, wo da abgeht, sei das fürs Impfen, sei das für das irgendwie runterzuschrauben, ist alles kein Problem und das ist einfach, ja, man kann es nicht anders sagen. Ich hoffe sehr, das haben wir auch schon besprochen, dass diese Medien auch vor allem drankommen, weil das sind eine derjenigen, wo die Hauptschuld tragen, weil die haben die ganze Panik und die ganze Angst verbreitet und das nicht zu knapp. Und das soll Folgen haben. Ich glaube, das wird auch Folgen haben. Da müssen wir einfach nur ein bisschen Geduld haben.
Das wird Folgen haben, weil das war das allererste, was Martin Schwab gemacht hat. Professor Schwab hat in dem Bestreben, unserem Freund Wolfgang Wodak zu helfen, sich die Medien angeguckt. Und die hat er sozusagen seziert. Also da liegt alles auf dem Silberteller bereit für die Justiz, für die neue Justiz.
Ja, also da müssen wir sicher dranbleiben. Das ist definitiv so.
Ja.
Wir sind ziemlich viele Menschen da. Vielleicht auch noch mal ein Aufruf, wenn jemand was zu berichten hat, wenn er sagt, ich mag da nicht mehr mitmachen, ich möchte das unbedingt auch was mitteilen, kann man bei corona-ausschuss.de, das kann ich natürlich auch noch mal schnell einblenden. Das ist hier corona-ausschuss.de habt ihr da die verschiedenen Sitzungen und zu unters, glaube ich, genau, habt ihr hier das Secure Whistleblower, wo ihr sagt, wenn ihr seid auch geschützt, könnt ihr euch melden. Wenn ihr sagt, ich habe da Sachen, ich kann das nicht mehr mit mir vereinbaren, das muss einfach raus, meldet euch unbedingt. Das ist sehr wichtig, weil genau solche Interviews, die natürlich extrem schwierig sind, aber jetzt mit diesem Notfallsanitäter sind natürlich auch Sachen, wo vielleicht gewisse Menschen irgendwie da oben nochmal einen Schub geben und sagen, hey, Moment mal, das kann es nicht sein, weil es ist ja, glaube ich, das Ziel, dass wir möglichst viele Menschen so weit bringen, die noch nicht geimpft sind, zumindest kritisch sind und sich genau informieren, ob sie diese, das ist keine Impfung, das ist eine Gentherapie, wirklich wollen oder eben doch nicht. Das spricht nichts dagegen, da zu warten. Wieso soll man nicht warten? Wieso soll man nicht ein halbes Jahr oder das Jahr warten? Wir haben keine Ahnung von Langzeitschäden. Es ist nichts bewiesen. Es gibt immer mehr Fälle. Das kannst du ja sicher auch noch einen Satz sagen, wie die Fälle sich jetzt häufen. Unmittelbar gestorben, sehr viele Nebenwirkungen, das X-fache an bisherigen Nebenwirkungen übertroffen. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Menschen sich da nochmal Gedanken machen. Ich werde dann am Abschluss noch was sagen, dass man sich auch austauschen kann im Telegram-Chat. Aber ich denke, sowas in dieser Art in Bezug auf Nebenwirkungen hat es ja, glaube ich, in der Geschichte von dieser sogenannten Impfung noch nie gegeben.
Nein, wenn diese in Anführungsstrichen Nebenwirkung, tödliche Nebenwirkung, wenn die nur zu einem ganz, ganz kleinen Bruchteil bei einer echten medizinischen Studie, wissenschaftlichen Studie für die Entwicklung eines neuen Impfstoffes oder auch nur eines neuen Medikaments aufgetreten wären, die Studie wäre sofort abgebrochen worden. Aber hier wird eine ganz andere Agenda verfolgt und deswegen wird die Studie eben durchgezogen.
Ja, und viele wissen das nicht, dass ja in Europa, das ist nicht eine dauerhafte Zulassung, das ist wirklich eine Notfallzulassung über ein Jahr. Und das
Richtig.
Jahr wird euch immer auslaufen. Jetzt ist halt die Frage, die würden das wahrscheinlich weiterbringen müssen, sonst können sie das nicht verlängern, weil die Studie ist, glaube ich, bis 22, 23. Also aktuell, die Menschen, die in Europa diese Injektion bekommen, sind Laborratten. Ich muss es einfach
So
so
sieht's aus.
sagen.
So sieht's aus. Das sind Guinea-Pigs, das sind Laborratten. Exakt so ist es. Wird Ihnen nur nicht gesagt.
Und das müssen sich die Leute einfach bewusst sein. Wir haben definitiv nur eine bedingte Zulassung und das ist ein Menschenexperiment mit einem Genversuch, den diese Art und Weise von Gentherapie noch nie gegeben hat. Und das muss ich einfach, ich wiederhole es wahrscheinlich zum 100. Mal, aber vielleicht hört jemand zu und sagt, okay, ich möchte mich jetzt mal nochmal genauer informieren. Wir sind 12.500, die zuschauen. Vielleicht ist auch jemand Neues dabei. Es geht einfach darum, dass die Leute sich informieren. Es ist unglaublich, wie einfach das momentan dieses Mittel gespritzt wird. Es gibt Drive-ins, es gibt Tanz in den Mai. Habe ich auch, ich habe nicht richtig gesehen. Ich habe es ausgerechnet. Die haben 1000 AstraZeneca-Impfdosen verabreicht in 7 Stunden. Und die haben das so gemacht. Ich sage, Moment, Ausgangssperre. Sage, nein, nein, die bleiben in diesen 7 Stunden hier bei uns. Und dann wird das verimpft. Wir haben 5 Ärzte, habe ich ausgerechnet, gibt etwas mehr als 2 Minuten pro Dosis. Willkommen im Club. 2 Minuten pro Impfung, keine einzige Beratung, keine Aufklärung. Komm her, Ärmel hoch, Spritze rein, vielen Dank, alles Gute. Und
Man kann
das
nur
kann
noch
es
mal
nicht sein.
sagen, es ist auf jeden Fall eine Körperverletzung. Und wenn das Ganze tödlich endet, dann ist es im harmlosesten Fall Körperverletzung mit Todesfolge. Wenn sich das, was wir jetzt sehen können, weiter herauskristallisiert als wahr, dann ist es eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Da gibt es keine Immunität für niemanden. Wir haben die letzten Meldungen kamen aus den USA jetzt, das lässt sich anhand von Papieren von Pfizer beweisen, hat die Kollegin Anna Garner rübergeschickt, dass tatsächlich Pfizer davor gewarnt hat, dass hier secondary adverse reactions zu beklagen sein könnten und dass man das beobachten muss. Was heißt das? Die primären adverse reactions, das sind die Nebenwirkungen, die bei den Geimpften auftreten. Secondary sind bei Leuten, die nicht geimpft sind, die aber in der Nähe von Geimpften sind. Also auch da hat Pfizer gewusst, dass es zu Schäden kommen kann und offenbar, das sind jedenfalls die Berichte, die wir jetzt gerade bekommen, und zu Schäden gekommen ist, bei wohlgemerkt nicht Geimpften. Das könnte noch weiter ganz, ganz schlimme Konsequenzen haben. Natürlich in erster Linie gesundheitlich, aber dann natürlich auch haftungsrechtlich. Also wir haben Kontakt zu Piloten, die zum Beispiel sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir geimpft werden. Zu zweit sitzen wir da vorne im Cockpit. Ist nicht einer nur geimpft, sondern beide sind geimpft und hinter uns sitzen 400 Mann. Also wenn das schief geht, und das sagen ja einige Experten, dass es schief gehen wird, dann hast du hier einen Totalausfall und dann stürzen die Dinger da vom Himmel runter. Das wird noch das geringste Problem sein, fürchte ich. Aber jedenfalls juristisch ist das, was wir jetzt gerade noch erfahren haben, als klassische, sagt auch Anna Garner, das ist eine klassische vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Malicious infliction of harm.
Es ist ganz krass. Übrigens, ich werde dieses Thema mit Bhakti besprechen am Montag um 11 Uhr Vormittag, deutscher und Schweizer Zeit. Da werden wir drüber reden. Ich habe im Vorgespräch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, Wodarg sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter, der Ungeimpfte, das irgendwie übertragen kann, ist theoretisch möglich, aber diese Spike-Proteine seien in so einem kleinen Ausmaß, aber das muss man jetzt halt beobachten, weil es gibt jetzt schon Meldungen, es tönt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass Tiere sich plötzlich anders verhalten, nachdem dass ein Mensch geimpft war. Das kann natürlich alles heißen, aber es ist trotzdem, ich denke, man muss es achtsam sein, man muss es beobachten. Auf der anderen Seite dürfen wir jetzt auch nicht auf Panik machen, weil das natürlich noch mehr spaltet, weil jemand sagt, hey, bist du geimpft, geh weg. Also das ist halt das andere. Also da müssen wir auch aufpassen. Da bin ich gespannt, ob wir am Montag da irgendeinen Konsens finden, weil ich denke, wenn es so ist, wie du es jetzt gesagt hast, ist es natürlich absoluter Horror. Aber wir müssen einfach aufpassen, dass die Spaltung, es kann natürlich auch ein False Flag sein, das kann auch sein, dass man solche Informationen bewusst weitergibt. Ich sage, wir sind im Krieg, auch sowas wäre möglich. Ich denke, wir müssen einfach sehr achtsam sein und das beobachten auf allen Seiten, bevor dass diese Spalte noch weiter auseinandergeht. Also das, denke ich, ist wichtig.
Die Nerven behalten, das ist das
Ja,
Allerwichtigste.
sehe ich auch so. Rainer, ich glaube, wir sind durch. Es hat wieder Spaß gemacht. Die Zeit geht mit dir so schnell vorbei. Wir sind immer noch, es sind 12.400 Menschen, die zuschauen. Ich glaube, das ist Rekord. Also
Junge,
ich denke,
Junge, Junge, Junge.
du siehst, es wird immer, also es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es immer mehr werden. Da können wir
Ja.
davon ausgehen, dass wir auch immer mehr erreichen, dass die Leute das sehen wollen. Und auch wenn natürlich 12.000 gegenüber Europa nichts ist, aber wie sagt man so schön, steht der Tropfen höhlt den Stein. Und wer weiß, vielleicht sind wir eines Tages einiges mehr und die Leute sagen, hey, wir wollen hören, was die zu sagen haben, weil das ist ja das große Problem. Die haben alle das Gefühl, wir sind Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale und sind irgendwelche, ja, Hallo-Hutträger. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Auf
Auf
jeden
jeden
Fall.
Fall wirst du ja auch noch, du wirst ja von vielen weiteren noch gesehen. Also das ist ja nicht nur das Live-Publikum, danach
Nein,
verbreitet
nein.
sich das ja auch weiter. Ne? Also
Absolut, absolut.
das
Das
hat
teilen
schon,
wir
das hat
heute.
schon Wirkung. Das hat
Das hat
Wirkung, Roger.
definitiv eine Wirkung. Rainer, ich freue mich aufs nächste Mal. Und wie gesagt, meldet euch. Ihr könnt entweder auf info@bitl.tv, wenn ihr was zu berichten habt, aber bitte nur sehr, sehr exklusive und wichtige Sachen, weil ich schaffe es einfach nicht, die alle zu beantworten. Und sonst auf der Homepage habt ihr Whistleblower gesehen. Meldet euch bitte, weil ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Es ist nie zu spät, wirklich den Arm zu heben und sagen, hey, tut mir leid, ich hätte das nie gedacht, ich kann nicht mehr, das muss jetzt raus, weil ich weiß, dass ganz viele Sachen passiert, die sind nicht rechtens und die meisten Menschen einfach Angst haben, den Job zu verlieren. Um das geht es ja meistens. Rainer,
So
in
ist es.
dem Sinne, genieß dein Wochenende, wir bleiben in touch und bis sehr, sehr bald.
Gut, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Bis bald. Ciao, Rainer.
Jo, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. So. Das war Rainer. Jetzt gebe ich euch noch ein paar Informationen weiter. Also erstens mal gebe ich jetzt noch eine wichtige Telegram-Gruppe, wo mit Impfschäden zu beobachten sind. Ich glaube, es ist wichtig für uns alle, dass ihr das anschauen könnt. Ich zeige euch das jetzt noch schnell. So, Moment. Ich habe das da vorbereitet. Da genau. Da ist es. Ich schalte mal rüber. So, da habt ihr das Telegram. Da heißt eine Gruppe heißt Impfbeobachter heißt die Gruppe. Da sind viele Leute jetzt schon drin und es geht darum, dass man sich einfach austauschen kann. Was habt ihr erlebt? Was war? Vielleicht gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, in Bezug auf die Impfung. Könnt das mal anschauen. Und das andere ist Impfschäden in der Schweiz, vor allem in der Schweiz. Wenn ihr Lust habt, da teilzunehmen, Impfschaden, underline Corona, underline Schweiz, könnt ihr natürlich auch berichten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir da Transparenz schaffen und da die Menschen versuchen, auch aufzuklären. Sehr wichtiger Punkt. Dann, wenn wir schon dabei sind, wichtig auch der Katrin, der offizielle Kanal, ist sehr wichtig, weil medizinisch ist sie wirklich sehr, sehr gut, erklärt das auch immer, ist Katrin Haas offiziell. Ihr könnt das sonst im Chat auch bitte teilen. Das kann ich euch sehr empfehlen. Und natürlich, wenn ihr auch meinen Kanal haben möchtet, weil ich werde da immer berichten, wenn ich live bin, ihr seht dann so aus. BITL.TV ist mein Kanal, wo ihr dann die Infos bekommt. Und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und jetzt kommt noch ein tolles Lied. Was nehmen wir da? Ein gutes, schönes Lied. Ja, boah, ich muss schauen. Ich glaube, ein Lied, das momentan passend ist. Ist zwar ein bisschen heftig, aber das passt. Schaut euch das an.
Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt, mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ und die alten Fragen, warum rauche ich täglich Weed und warum sind ich und meine Generation so depressiv? Wir sind umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten, umgeben von Skinheads, die Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen, umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, denen kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern, umgeben von Kinderschändern, die nur Bewährung kriegen, genau wie die scheiß Nazis, die den Opfer unter der Erde liegen, hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten, als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden. Die meinen dieses Land sehr zu lieben, doch sind nicht sehr zufrieden. Passt zu eurem Fuß oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen. Es sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen und Minderheiten werden zur Mehrheit und trotzdem vergessen. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich und du und der und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen. Ich bin der Typ, der kurz nach Beginn der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich hier in Babylon lebe. Wir haben diese Karten regiert von Psychopathen, verwaltet von Bürokraten, die keine Gefühle haben. Kontrolliert von korrupten Cops, die oft Sadisten sind. Verdächtige suchen nach rassistischen Statistiken. Gefüttert von Firmen, die uns jahrzehntelang vergifteten. Informiert durch Medien, die es erst zu spät berichteten. Scheiß auf den Unfall im PKW. Schäden von THC, wir haben bald alle BSC. Und du schaust noch auf dein EKG, bevor dein Herz stoppt. Und denkst, auf dieses dicke Steke dich jetzt trotzdem noch Bock. Verdammt nochmal, Gehirnwäsche pur rund um die Uhr. Und Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur. Die scheiß Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader und haben einen Horizont von circa einem Quadratmeter. Keine eigene Meinung, doch 10 eigene Ratgeber. Die schwachsinnigen Scheißreden, als hätten sie einen Sprachfehler. Hoffen die braven Wähler zahlen weiterhin gerne Steuergelder. Doch ich bin hier, um Alarm zu schlagen wie ein Feuermelder. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Man versucht uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn sie uns selber helfen. Was sagt von Merkel dazu? Ich glaub, ich ruf sie mal an. Sag zu ihr, Angie, sieh dir doch unsere Jugend mal an. Ein Drittel starrt mit offenem Mund auf ihre Playstations. Das zweite Drittel feiert im Exzess als Rave Nation. Als hängig, abhängig von teuflischen, pharmazeutischen Erzeugnissen. Weil sie nicht wussten, was diese Scheißdrogen bedeuteten. Das dritte Drittel hängt perspektivlos rum auf deutschen Straßen. Kids mit 13 Jahren ziehen sich schon dieses Zeug in die Nase. Die keine Ziele, aber nur Träume haben. Das sind meist teure Wagen. Sie planen ihr Leben nicht weiter als heute Abend. Denken zur Not, geht es wie bei Nintendo noch neu zu starten. Scheißen drauf, ob sie bald sterben. Der will schon alt werden. In diesem Land, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt. Mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ. Und die alten Fragen, warum rauch ich täglich Weed? Darum sind ich und meine Generation so depressiv. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sind voll auf, zerbeulen den Balkan. Man versucht uns ständig einzureden, dass es doch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sind voll auf, zerbeulen den Balkan. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen voll auf, zerbeulen den Balkan. Man versucht im Stellen nicht reinzureden, dass es doch möglich wäre, hier frei zu leben. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen voll auf, zerbeulen den Balkan. Ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen.